Sind jetzt wieder da.
Sind jetzt wieder da.
Sind ist jetzt wieder da. Hallo, zurück. Nicht zurück.
Zurück in unserer kleinen Show.
In unserer kleinen Sendung. Wir haben euch was mitgebracht.
Nämlich unsere Handys.
Unsere Handys, die voller Notizen sind. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir aussieht. Ist da was drin?
Ja.
Okay, bei mir ist so gar nicht so viel drin. Macht aber nichts. Wir werden die Zeit schon füllen. Vielleicht wird es heute mal wieder eine kurze Folge. erstmal muss die Soße geöffnet werden. Ja. Gut. Das war human. Also es war nicht zu doll.
Wie man das von mir gewohnt ist.
Aber man hat es trotzdem gut gehört. Wir stoßen an. Es ist der 23. Mai, 21.24 Uhr. An dieser Stelle sage ich Happy Birthday, Papa. Mein Vater hat heute Geburtstag.
Alles Gute, deswegen stoßen wir heute auf dich an.
Genau.
Das ist ein Grund, heute zu feiern. Und der andere Grund ist?
In 2,5 Stunden habe ich Geburtstag.
Happy Birthday, Zukunftsdu.
Danke sehr.
Auf dich und deinen Papa.
Ja.
Ein Duo Infernale.
wie man kein zweites kennt.
Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass du in irgendeiner Situation richtig ein Duo mit deinem Papa warst? So ein Team bei irgendwas?
Häufig, wenn wir Squash gespielt haben.
Ah ja.
Wir haben mal im Urlaub Squash gespielt, keine Ahnung, wo wir da waren. Und da haben wir so gestellte Fotos gemacht, als wären wir gerade voll so in Action, so mit in der Bewegung, haben wir aber gefaked.
Ja.
Da habe ich mich so gefühlt, ansonsten nicht. Weiß ich jetzt jedenfalls so spontan nicht.
Reicht.
Vielleicht doch, vielleicht tue ich ihm Unrecht.
Seid ihr ein gutes Squash-Team zu zweit?
Ja, also wir haben früher häufig Squash gespielt.
Achso, aber nicht als Team, sondern gegeneinander?
Gegeneinander natürlich.
Dann seid ihr gar kein Team.
Aber als wir die Fotos gestellt haben, waren wir ein Team.
Ich verstehe.
Da habe ich aber, das war eine schöne Entwicklung, da, die ich da sehen konnte, nämlich dass natürlich er am Anfang, dadurch, dass er das früher als junger Mann sehr viel gespielt hat und mir auch überhaupt erst beigebracht hat, war er natürlich lange Zeit sehr viel besser als ich. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, da habe ich ihn dann zum ersten Mal besiegt, ohne dass er mich irgendwie hat gewinnen lassen oder so, wo man dann auch merkt, er gibt sich Mühe und schafft es trotzdem nicht. Das war ein guter Moment. Ja. Waren wir auch kein Team, auch krasse Gegner, aber war gut.
Ich erinnere, wie ich immer meinem 4 Jahre alten Bruder beim Fußball den Ball abgelaufen habe.
Älteren.
Ja, habe ich schon mal gesagt, ne?
4 Jahre alten Bruder.
Ja, 4 Jahre älteren Bruder. Also den Ball beim Fußball abgelaufen.
Frisch geschlüpft. Auf die Welt gekommen hast, ihm den Ball abgelupft.
Ja, das war ein großer Moment im Laufduell.
Als aus väterlicher Perspektive, überwiegt da Stolz oder einfach Mitfreude oder ist es auch so ein bisschen, okay, jetzt kann ich vielleicht doch nicht mehr überall mithalten mit dem eigenen Kind? Das ist jetzt bei dir wahrscheinlich noch in weiter Ferne.
Naja, ich habe neulich versucht, bei euch im Garten meine Tochter zu fangen. Da hatte ich zwar auch noch eine Knöchelverletzung, aber sie war einfach schneller.
Deine Tochter ist jetzt schon schneller als du.
Ja, also wie gesagt, ich habe ein bisschen auf meinen Knöchel geachtet und sie ist natürlich auch wendiger.
Und du hattest komische Schuhe an.
Ich hatte komische Schuhe an, also wahrscheinlich würde ich sie im Sprint schon noch besiegen. Doch, doch. Ich habe auch neulich Wettrennen mit ihr auf Zeit gemacht, da war ich noch deutlich schneller.
Vielleicht ist sie so auf den ersten 10 Metern schneller, weil sie schneller loskommt, aber so auf etwas längere Strecke bist du...
Sie ist so wie Cooper bei Mario Kart und ich bin eher Bowser.
Ja.
Und ich hau sie dann einfach nach 100 Metern, ramme ich sie in den Abgrund.
Von der Strecke.
Genau. ich glaube... Also natürlich kann das sein, dass man sich dann auch so ein bisschen alt fühlt im Sinne von, ich bin nicht mehr so fit und beweglich. Ich glaube, es überwiegt eine Freude dann tatsächlich. Aber ich bin ja im Wettbewerb tatsächlich ehrgeizig. Mhm. Weil ich früher gar nicht, habe ich mir antrainiert. Und ich glaube, dass ich einfach ungerne verliere und auch ungerne gegen meine Kinder verliere. Aber nicht, weil es meine Kinder sind, sondern einfach, weil ich ungerne verliere.
Und jetzt ist es noch eine relativ sichere Sache, wenn du gegen sie antrittst, dass du gewinnen kannst, wenn du willst.
Aber es ist tatsächlich so, dass ich früher darauf geachtet habe, zu verlieren. Mhm. Oder halt, und jetzt muss ich das häufig gar nicht mehr machen. Das ist okay. Ja.
Wahrscheinlich ist die beste Zeit, wenn man merkt, man muss sich auf jeden Fall nicht mehr zurücknehmen. Man kann schon sich volle Mühe geben, gewinnt dann aber trotzdem noch.
Ja.
Bis dann der Zeitpunkt kommt, wo man dann doch von den Jüngeren... geschlagen wird, gerade in so körperlichen Dingen.
Ich glaube, ich werde ein Problem damit haben, wenn sie mich in Mario Kart besiegen. Das fällt mir schon schwer, wenn du das tust.
Aber hättest du da jahrelang Zeit, dich dran zu gewöhnen?
Ja. Aber das könnte noch ein Problem sein. Weiß ich nicht.
Wie geht's dir?
Gut.
Schön.
Weiterhin habe ich es geschafft, weniger und seltener zu essen. Mhm. Und weiterhin bekommt mir das sehr gut.
Obwohl deine Benny allein zu Hause Phase wieder vorbei ist.
Ja. Ich habe jetzt auch durchgedrückt, dass wir es zumindest mal ausprobieren, den völligen Unsinn, den wir seit Jahren machen, den ich nie hinterfragt habe, dass wir am Wochenende nicht mittags warm essen, sondern abends.
Mhm.
Denn sonst ist es immer so, wir haben spätes, langes, tolles Frühstück und dann kommt irgendwann schon, und jetzt müssen wir kochen. Und das zerschießt den Tag. Ich habe das Gefühl, niemand braucht es dann, gerade im Sommer ist das Quatsch. Sondern man frühstückt morgens schön ausführlich, dann ist über den Tag, macht man halt so irgendwas, vielleicht mal ein Müsli oder hier und da nochmal ein halbes Brötchen hinterher und abends gibt es dann was zu essen. Finde ich viel besser.
So war das früher bei uns auch.
Ja, bei uns auch. Aus irgendeinem Grund, ich glaube, das kommt von meiner Frau. Die hat das selber auch noch nicht gesagt, dass sie so von ihrer Oma so geprägt ist.
Ja, cool. Also interessant, wie so alte Prägungen der eigenen Erziehung sich so einschleichen, so unhinterfragt.
Ja. Sehr bei meiner Oma gab es auch immer mittags warmes Essen, aber ich fand das immer schon damals total kurios. Dass wir dann mittags alle saßen und irgendwie falschen Hasen gegessen haben.
Wir waren am Wochenende nie bei meinen Großeltern, immer nur unter der Woche oder halt zu Feiertagen. Aber da gab es natürlich auch eher abends was zu essen. Meine Mutter hört jetzt regelmäßig unseren Podcast.
Tatsächlich?
Ja.
Hat sie schon was zu sagen?
Ja. Erstmal hat sie mich gefragt, ob es eine Kommentierfunktion gibt. Habe ich gesagt, also die hört es bei Amazon Music, da gibt es das dann nicht. Also wüsste ich es jedenfalls nicht.
Sie können unsere Shownotes schreiben.
Ich glaube, das wollen wir alle drei nicht. ihr war es dann, also ich habe gesagt, einfach per WhatsApp an mich direkt, wenn sie es hört, dann vergisst sie auch nichts. Sie hatte wohl schon mehr auf dem Zettel, was sie nicht mehr erinnert hat, aber es war ihr wichtig zu betonen und ich möchte es jetzt hier richtig stellen. Meine Mutter hat offenbar sehr wohl Freunde, was ich abgesprochen habe. Hat sie mir,
also auch hart.
Da hat sie mir zwei genannt.
Ja.
Punkt. Und dann, naja, und dann hat sie halt gesagt, naja, dein Vater hat keine Freunde. Und meinte mein Vater nur, ich brauche keine Freunde. Ja, man, er hat seine Arbeitskollegen von montags bis freitags und das ist ihm genug.
Ja.
Ja, also das einmal richtig gestellt, Entschuldigung, ich habe das falsch dargestellt. Meine Mutter hat durchaus Freunde.
Zwei Freunde.
Zwei Freundinnen.
Schöne Grüße, vielleicht empfiehlst du den
mal, genau, diese Show. Genau, das ist doch interessant, dann kannst du mal zeigen, das hier ist mein Sohn und sein beleuchteter Bruder.
Ja, und sonst gefällt es ihr?
Sie findet das ganz interessant, aber nicht alles, manches findet sie auch langweilig.
Ja klar, wir haben sehr bunte Themenvielfalt.
Sie meinte auch, das kann man ja gar nicht erwarten, dass irgendjemand davon alles interessant findet. Da habe ich gesagt, ich finde das interessant.
Ja,
alles und du natürlich auch. Aber das ist ja auch logisch, weil wir setzen ja selber die Themen. Wo wir gerade bei so Kinder-Eltern-Beziehungen sind. Ich habe einen Satz gelesen, da habe ich an dich denken müssen und ich möchte mal fragen, wie du dazu stehst. Wie stehst du zu dem Gedanken, dass du in ein paar Jahren nicht mehr der Mensch sein wirst, der deine eigenen Kinder am besten kennt? Hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt?
Nee, habe ich nicht. Ich überlege gerade, ob das so ist.
Auf jeden Fall ist das so.
Ja, also jetzt zum Beispiel würde ich sagen, dass abseits von meiner Frau, und du kennst mich auch sehr gut, aber dass meine Eltern mich schon immer noch sehr gut kennen.
Sehr gut.
Also auch immer noch aktuell tatsächlich.
Ja, okay.
Und so gut, also meine Eltern kennen mich immer noch so gut, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich es bedauernswert fände, wenn das bei mir und meinen Kindern so ein Verhältnis wäre.
Ja, ja, okay.
Nichtsdestotrotz ist der Gedanke insgesamt, dass die, und das ist bei uns sehr aktuell, weil unsere Tochter jetzt so alt ist, dass das langsam in einen Bereich geht, wo das greifbar wird. Mhm. Wenn man so ein Baby hat, ist es völlig virtuell. Jetzt zum Beispiel, die ist jetzt regelmäßig beim Reiten. Und ich war da noch nie. Und sie ist da einmal die Woche und hat da ihre Pferde und kennt da alle und kennt die. Und sie kennt diesen ganzen Ort und ich kenne die nicht. Das ist merkwürdig für mich.
Mhm. Weil das erste Mal ist in ihrem Leben, dass
sie so einen Bereich hat, der mir, genau, völlig, ja, unbekannt ist. Wo
bislang keinen Zugriff drauf
hat. Und noch erzählt sie, aber irgendwann hören sie dann auch auf zu erzählen und so. Und ich kann jetzt schon merken, wie schwer das sein wird, diese Trennung, weil man sich wirklich nicht vorstellen kann, was das macht, wenn man, also man ist, es gibt ja keinen vergleichbaren Mensch, mit dem man so eng ist, außer als eigenes Kind mit den eigenen Eltern oder vielleicht noch den Geschwistern.
Aber das ist ja auch tatsächlich eigentlich wiederum nicht vergleichbar, weil es schon sehr entscheidend ist, auf welcher Seite
genau, der Beziehung steht. Alleine wegen der Verantwortung und so weiter. Ja, richtig. Und auch, weil man als Kind Sachen ja viel weniger und anders wahrnimmt und erinnert.
Und es ist ja auch eigentlich ein naturgegebenes Ungleichgewicht, weil so die ersten, keine Ahnung, 6, 7 Jahre kontrollierst du ja das Leben mehr oder minder zu 100% deines Kindes. Jetzt abgesehen vielleicht von, was in der Kita passiert, aber auch da hat man ja irgendwie Einfluss drauf und dann kommt irgendwann die Schule. Es ist wahrscheinlich so der erste Abnabelungsprozess oder der Beginn dessen jedenfalls, wo dann so Dinge hinzukommen, wo man nicht so viel Kontrolle hat. Aber das ist ja umgekehrt nicht so. Richtig. Das heißt, es ist eine sehr ungleiche Beziehung, naturgemäß.
Ja, aber das ist ein sehr angsteinflößender Gedanke. Man weiß ja, es ist richtig, es gehört so. Man ist, hat ja auch sein eigenes Verhältnis zu seinen Eltern und weiß, dass das im Laufe der Zeit eine gewisse Distanzierung erfahren hat, in dem Sinne, dass ich jetzt auch kein Interesse mehr habe, alles mit ihnen zu teilen oder so. Natürlich, wenn ich irgendwas Besonderes habe, freue ich mich auch, denen das zu erzählen und so. Aber es gibt ja auch andere Verhältnisse zu Eltern, die weniger gut sind als das, was ich habe. Mhm. Und einfach, also ich verbringe einfach faktisch sehr viel weniger Zeit mit meinen Eltern und habe auch ganz, also die so. Und das ist schon ein Gedanke, der sehr, sehr schwer auszuhalten ist und der sehr bevorsteht, weil ich weiß, dass ich mir so sehr wünschen werde, nochmal einen Tag, einen einzigen Tag so zu erleben, wie er jetzt gerade ist, wie es jetzt mein Alltag ist.
Ja.
Der so vor sich hin plätschert und mal bin ich genervt und müde und gelangweilt oder und sonst was und dann erzählt mir mein Sohn alle Ninjas rauf und runter und ich denke, oh. So, und trotzdem ist es so eng und so wertvoll und so schön, dass diese, was dahinter steht, was du gesagt hast, ja, das ist halt, ne, dieses Wissen, dass es richtig ist und dass es sich gehört und trotzdem ist es kaum zu akzeptieren.
Im selben Kontext habe ich auch den Satz gelesen, das Ziel als Eltern ist es, dafür zu sorgen, dass die Kinder einen nicht mehr brauchen.
Ja.
Und ist ja auch sehr naheliegend, aber muss man sich ja trotzdem bewusst machen. Und
ja.
Man liebt ja seine Kinder auf eine Art und Weise wie nichts und niemand anderen im Leben, soweit ich das von außen beurteilen kann. Und da ist das doch eine sehr besondere Liebesbeziehung, die man da hat, weil alle anderen Beziehungen, die man in seinem Leben so führt, sind ja nicht darauf ausgerichtet, dass quasi sich der Abstand vergrößert.
Ja.
Und die Beziehung Eltern-Kind aber auf jeden Fall.
Ja,
richtig. Das ist was sehr Besonderes.
Ist es. Das ist was ganz Besonderes. Und man kann nur hoffen, dass die Kinder später glücklich darüber sind, über die Art und Weise oder über das, was man für sie gemacht hat. Dass es dazu geführt hat, dass sie gut mit sich sind und dass sie das auch so reflektieren, dass sie das gut finden.
Ja.
Und ansonsten, ja, genau, dass sie einen nicht mehr brauchen, dass sie ein gutes, selbstbestimmtes eigenes Leben führen. Das ist natürlich das Beste. Was mich ein bisschen beruhigt, ist die Tatsache, dass ich weiß, dass wenn ich auf mich zurückfalle, dass das nicht so weh tut, weil ich auf mir selbst ganz gut funktioniere. Also ich habe mal ganz früher, lange bevor ich gedachte, Kinder zu haben oder so, habe ich mal irgendwann gesagt, ich reiche mir.
Mhm.
Und das gilt weiterhin ein bisschen.
Ich habe gelebt.
Trotzdem ist natürlich, wenn einem etwas weggenommen wird, was so schön und wichtig und toll und eng ist und das ist natürlich schwierig. Klar. Noch viel schlimmer ist der Gedanke, das habe ich mir mal gedacht, wie kann eigentlich irgendjemand Kinder kriegen, wenn das Risiko bedeutet, dass man sie verliert?
Also wirklich im Sinne von Tod?
Ja. Oder dass irgendwas ganz Schlimmes passiert. Also diese Vorstellung ist so schlimm, dass man eigentlich sagt, das Risiko kann man nicht eingehen.
Na gut, aber dann musst du dein Leben komplett ja anders ausrichten. Dann darfst du dich ja quasi an nichts emotional binden. Klar ist es immer noch logischerweise was anderes, als wenn es das eigene Kind ist, aber wäre das bei deiner Frau nicht auch irgendwie blöd?
Ja, natürlich, das stimmt, aber nicht vergleichbar.
Nicht vergleichbar. Also, das wäre auch ganz schlimm, aber noch irgendwie ja, es umsetzbar.
Ist, es ist nicht, meine Frau ist in dem Sinne nicht mein Verantwortungsbereich und nicht so sehr mein. Das ist sozusagen für mich schlimm.
Aber die Sache, also der Punkt ist der Verantwortung, also dass es in deinem Verantwortungsbereich fällt. Ich meine, das kann ja auch ein schrecklicher Unfall oder irgendetwas, wo du wirklich nichts...
Ja, das stimmt.
Wow, wir sind düster.
Sind wir. Du hast gefragt, wie ich dazu stehe, dass die aber Kinder einen irgendwann nicht mehr
brauchen. Ich gehe davon aus, dass die leben.
Ja, gut, ja. Aber
schon ein großer Punkt.
Das ist der nächste Schritt dann. Ja, aber das spricht doch alles nur dafür, wie gut mir das alles gefällt und wie glücklich ich damit bin. Und das ist ja auch was Schönes, wenig Düsteres.
Wie Dr. Renz sagte, und wenn du auch als erwachsene Frau noch immer mein Kind bist, hoffe ich, dass du wenigstens regelmäßig durchklingelst.
Reimt sich das? Oder?
So wie er das betont, okay. Ja.
Ja, genau. Das wäre schön.
Klingelst.
Wäre schön. Aber nur, wenn sie es auch wollen.
Ich will nicht natürlich.
Verpflichtende Anrufe haben.
Nee, sowas gibt's ja, ne? Das beobachte ich bei meiner Frau. Inzwischen hat sie das ein bisschen gelockert, aber da gab es wirklich eine ganze Weile, da war jeden Sonntag, war klar, jetzt wird ein Papa telefonieren.
Ah ja. Oh ja.
Und das...
solche Rituale gibt es ganz oft.
Ja.
Ich kenne auch ganz alte, gut, da kommt es vielleicht wieder häufiger, also alte Menschen, die einmal am Wochenende regelmäßig ihre Mutter besuchen. Völlig klar, völlig gesetzt, da geht nichts drum.
Ja, und aber auch da, wenn alle Parts damit happy sind, ist ja auch gut.
Ja. Es ist ganz schön krass. Aber es ist tatsächlich etwas, was mich zurzeit sehr beschäftigt, aufgrund der krassen Sprünge, die da gerade passieren.
Ich hoffe, ja, und die ganzen Fotos, die du jetzt gerade kürzlich wegen des Geburtstages deiner Tochter aufgehängt hast. Ich möchte jetzt dich aber gar nicht mehr melancholisch sehen, mach mal was.
Ich gucke in mein Handy und werde meine Handynotizen
aufrufen. Ich rüttel am imaginären Benny-Käfig, damit der Affe mal was macht.
Rüttel am Käfig, die Affen sollen was machen. Wo eine kommt das?
StudiVZ-Gruppe.
Ach.
Daher kenne ich das. Rüttel mal am Käfig, der Affe soll was machen.
Das ist, so heißt ein Album der Band Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen.
Mhm.
Ich frage mich, das ist wahrscheinlich einfach so eine Redewendung.
Warum heißt die Band nicht Die Lieder der gewöhnlichen Gentlemen? Das wäre viel besser.
Weil es die Liga der ungewöhnlichen Gentlemen gibt.
Ja, aber.
Ja, egal. Ich verstehe schon, aber das ist vielleicht einmal zu viel gedreht noch.
Meinst du, die Leute sind nicht bereit für so viel?
Das wäre zu krass.
Um die Ecke denken.
Die Lieder der gewöhnlichen Gentlemen. Ja, wäre tatsächlich besser, hast du recht. Das schlage ich ihm mal vor, wenn ich das nächste Mal sehe.
Ist gut.
Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in der Elbphilharmonie.
Ja, und?
Das war ganz schön. Ich war schon einmal auf der Plaza oben drauf. Und das ist halt ein Riesending gewesen. Jahrelang hat Hamburg darüber gestritten, dass das zu teuer ist. Dann stand das. Jetzt ist es allen egal, weil es alle irgendwie geil finden. Und es ist auch ganz schön geil, finde ich. Schon wirklich ein besonderes Gebäude. Und wir waren im kleinen Saal. Es gibt den kleinen und den großen Saal. Der große Saal ist der, den man kennt, der irgendwie aufregend ist. Und der kleine Saal ist halt klein.
Ist der drüber oder drunter? Weißt
du das? Auf der gegenüberliegenden Seite ist der Eingang. Mhm. Und dann geht es so eine Treppe hoch und dann ist der da oben irgendwo drin. Ich glaube, der große Saal geht eher nach unten rein, oder? Ich weiß es nicht genau.
Also man fährt auf jeden Fall erstmal eine relativ lange Rolltreppe hoch.
Ja, das ist ja die man insgesamt hochfährt.
Achso, dann musst
du auch.
Und
dann gibt es eine kleine Treppe, die man noch so, wo man sozusagen dann in den Saal reingeht.
Kommt halt drauf an, wo du sitzt im großen Saal. Du kannst ja sehr gut sitzen. Oder
auf jeden Fall ist der große Saal recht spektakulär und der kleine Saal, da ist so ein Foyer davor, das sieht aus wie aus so einem 70er-Jahre-Agentenfilm, wo der Bösewicht zu seiner Lounge hat, so ganz holzvertäfelt alles, alles ganz kahl sozusagen und clean und so, niedrige Decken, so Spots und so, und dann geht man da rein und das ist ein Raum für 250 Leute und der hat so Stühle einfach in Stuhlreihen dann aufgestellt, also kannst du bestimmt noch anders einrichten, aber in dem Fall war es so und vorne ist eine Bühne und es sah einfach 1:1 aus wie eine Schulaula.
Da ist nichts von denen. Wie teuer war es? 500 Millionen Euro oder was?
Doch, weil die auch diese geilen, spezial geschnitzten Wände haben mit so Dingern und so. Und in dem Moment, wo das Konzert losging, war es toll, weil der Sound sensationell war. Wirklich, du konntest jedes Instrument perfekt hören. Es war ganz toll. Und die Beleuchtung ist natürlich auch toll.
Was war das für ein Konzert?
Das war ein Konzert von einer Künstlerin aus London, die Wurzeln in Gambia hat. Und in Gambia gibt es eine Tradition von einem 12-seitigen Instrument, das man sich vor den Körper schnallt und so spielt, so zupft, wie eine Harfe im Grunde.
Mhm.
Aber sieht ein bisschen anders aus. Und das wird seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitergegeben, aber eigentlich immer nur von Männern auf ihre Söhne. Und bei ihr hat die Großmutter durchgeboxt, dass sie das lernen darf. Und ihr Vater hat ihr das dann beigebracht. Und damit hat sie dann Karriere gemacht und ist jetzt professionelle Musikerin damit.
Okay.
Und die Musik ist nicht meins, aber es waren ganz tolle Musiker, eine ganz tolle, sympathische Band. Sie war super sympathisch. Hat ganz viele Geschichten zwischendrin erzählt. War richtig schön. Aber vor allen Dingen war dieses Gefühl, in dieser Aula zu gehen, so komisch. Und dann saß ich die ganze Zeit in diesem kleinen Raum und habe mir vorgestellt, das ist das große Konzerthaus an der Elbe für viele, viele Millionen von Euro. Und dann sitzt man in so einem kleinen Kasten und drumherum ist wie so eine große Hüpfburg, so ein Ballon aufgeblasen. Damit das irgendwie, natürlich gibt es den großen Saal. Aber das war schon sehr skurril, in diesem riesigen Gebäude in so einem kleinen Raum zu sitzen, um Musik zu hören.
Ja, aber das Riesengebäude ist ja auch nicht nur Konzert.
Ich weiß.
Das sind aber auch Wohnungen.
Ja, und auch ein Hotel und genau. Ein Restaurant. Aber trotzdem ist es erstmal eine Philharmonie. Und dann hast du das Konzerterlebnis in dieser Winzigkeit da drin. Aber das war schön. Und als denn es dunkel war und das Licht aber, hat man auch vergessen, dass es eine Aula ist.
Ich war nur einmal im großen Saal bei den drei Fragezeichen.
Ja.
Das war schön.
Ditsche ist da neulich aufgetreten.
Ditsche ist auch gesehen. Bei dem Stadtpark.
Ja, habe ich auch gesehen. Aber Ditsche in der Elbphilharmonie finde ich ganz gut. Kann man ja. Sich richtig vorstellen, dass er das denn metamäßig einbaut und kommentiert wurde.
Ja. Okay, also hast du das von deiner persönlichen Agenda abhaken können oder hast du immer noch mal Bock, bei so einem großen Saal zu
sein? Ich würde da auch noch mal, ich finde tatsächlich einfach, das war halt immer so ein riesen Ding, dass es die gibt, aber ich finde einfach als eine mögliche Konzertlocation mit wirklich großer akustischer Qualität, ist das voll die Bereicherung für Hamburg.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch gern da mal Musik sehen und nicht nur die drei Fragezeichen. Also da war natürlich auch Musik, aber
The National haben da mal gespielt.
Ja, ich weiß. Ganz viele zeitgenössische KünstlerInnen sind da schon mal aufgetreten, aber da kriegt man ja dann keine Tickets, weil das ist zwar ein riesengroßes Ding, aber es sind, glaube ich, nur 2.800 Plätze oder so. Also auch jetzt
mal ratzfatz ausverkauft.
Unwesentlich größer als die große Freiheit, so von der Kapazität her. Ja. Okay, Elbphilharmonie. Das ist nicht deine älteste Handynotiz.
Und dann gewesen. War ich aber, nee, aber das ist was Aktuelles, die muss ich mal vorziehen. Und dann war ich, sind wir hinterher rausgekommen, es war dunkel.
Mhm.
Und im Dunkeln da oben zu stehen, ist auch geil. Mhm. Sind wir noch einmal rumgegangen. Schon ein schöner Hafen, den wir haben.
Ich war in den letzten, also es gab einen Tag vor ungefähr einer Woche, wo ich innerhalb der letzten 6 Tage 3-mal am Hafen war, aus verschiedenen Gründen.
Ja.
Und einer der Gründe war das Musical Die Eiskönigin,
ja.
Welches ja auf der anderen Elbseite beheimatet ist. Und da war es natürlich auch so, dass man, also man muss mit der Fähre rüberfahren. Und dann ist es natürlich so, wenn man dann da rauskommt, ist es auch dunkel und es ist dann auch alles wunderschön beleuchtet. Und es war bombenmäßiges Wetter, keine Wolke am Himmel und es war so, so schön.
Ja.
Ich habe dann immer wieder gesagt, das ist meine Stadt. Das ist meine Stadt. Und ich habe da eine richtig, richtig süße Interaktion von zwei Menschen beobachtet. Also wir sind raus. Wie gesagt, wunderschönes Wetter. Die Sonne war nicht mehr zu sehen und hat aber quasi den Himmel noch minimal erhellt. Also, ne? Also es war jetzt nicht super zappenduster. Und das hat ein junger Mann, der war, keine Ahnung, vielleicht so 30, 35, würde ich mal schätzen, dazu veranlasst, sich auf so ein Ding hochzuklettern. Keine Ahnung, was das ist. Davor sind so Bänke und dann ist das so ein erhöhter Klotz. Und er ist auf diesen Klotz raufgeklettert und hat so mit einem Grinsen, seligen Grinsen im Gesicht, so diese wunderschöne Aussicht versucht mit seinem Handy fotografiert. Und seine, ich finde hier mal eine Freundin oder Frau, stand daneben und guckt ihn so an und hat genossen, dass er sich so freut darüber und hat nur gesagt, ich liebe dich. Und er guckt sie an und sagt, danke. Und hat dann gesagt, komm her. Und wollte sie erst nicht. Und dann hat er sie aber doch noch dazu überredet, auch auf diesen Klotz hochzukraxeln, um diese Aussicht zu genießen. Das fand ich richtig schön. Das hat mein Herz ganz warm gemacht, als ich das gesehen habe und gehört habe.
Ich hatte irgendwie immer, also ich habe mich immer sehr doll als Hamburger gefühlt, aber ich hatte nie so eine besondere Beziehung zum Hafen. Weil ich auch mit Wasser und Fisch und allem nie und Booten nie viel anfangen konnte.
Wasser, Fisch und Boote.
Und deswegen war das für mich immer nicht ein wichtiger Teil der Stadt. Aber im späteren Verlauf des Lebens war dann doch irgendwie, habe ich viele schöne Sachen da erlebt. Konzert auf dem Schiff, dann die Hedi, das Disco-Boot, wo man so, dann das einmal die Stunde anlegt und man kann Hop-on, Hop-off machen und kann sozusagen sich dann da durchschippern lassen und dann wechselt jede Stunde der DJ und so, das ist schon, oder auch ansonsten einfach, dass man abends da irgendwie noch landet oder da vorbeigeht und das, der Elbstrand hat schon dazu geführt, dass wenn ich jetzt da bin, zum Beispiel bei sowas, dass es doch mir sehr nahe ist. Und dann sind wir Baumwald zur U-Bahn gegangen und so da hochgegangen. Und da trennt sich das denn nach links und rechts, auf welches Gleis man geht, weil da das Gleis in der Mitte ist. Das ist immer scheiße, ne?
Wenn man die Station nicht kennt.
Ja, wenn das Gleis in der Mitte ist und man erst gucken muss, auf welcher Seite man hoch muss. Und dann saßen wir da relativ allein und auf der anderen Seite war es mega voll. Und ich habe überlegt, so, Moment mal, wieso sind wir auf der falschen Seite? Weil wir sind sozusagen dann wieder in den Teil gefahren, in dem eigentlich auch die meisten Leute wohnen, nämlich weg vom Hauptbahnhof hin zu den bewohnten Gebieten. Und da war außer uns fast niemand.
Aber die anderen sind alle in die Stadt, auf den Kiez und so
gefahren? Nee. Und dann haben wir gedacht, na klar, die fahren alle zum Hauptbahnhof für ihre Anschlusszüge nach Elmshorn, Pinneberg.
Ja, okay.
Ja. Was auch immer, weil das alles keine HamburgerInnen waren. Und da haben wir gedacht, als Vorsteher hier. Yo, Mann, wir sind hier zu Hause und ihr seid alle nur Touristen.
Und da hast du dich besser gefühlt
als Nein, du. Das war nur so ein kleiner Spaß.
Okay. Mich nerven Touristen manchmal. Ich habe letztes Wochenende.
Wie gibt das ein gutes Gefühl?
Vorletztes Wochenende habe ich ja anlässlich des Geburtstages meiner Frau ihr einen Tag geschenkt, wo wir verschiedene Dinge getan haben, die wir gemeinsam erlebt haben. Sie wusste vorher, also bis wir uns auf den Weg dorthin gemacht haben, immer nicht, was der nächste Abschnitt unserer Reise ist. Und eine Sache davon war Hamburg Dungeon.
Ja.
Und die andere Sache war eine St. Pauli-Führung, also über die Reeperbahn. Die nannte sich Sex and Crime Tour. Habe ich über Jochen Schweizer gebucht. Habe ich viel von erwartet und wurde bitterlich enttäuscht. Ja. Also erstmal war das inhaltlich einfach wirklich
dünn.
Sehr dünn. Sehr, sehr,
sehr
dünn.
Ich habe eine sehr gute Rotlichtviertel-Führung mitgemacht.
Hattest du vielleicht mehr Glück. Der Typ war nett, aber auch nicht gut. Und es war sehr touristisch und die Leute, die dabei waren, waren auch nicht cool. Es gab eine Vorstellungsrunde am Anfang und da wurden auch alle gefragt, wo sie herkommen. Und naja, wir waren die Einzigen aus Hamburg, weil welche Hamburger machen eine Hamburger Stadtführung? Nicht viele. Man merkte aber, jedenfalls habe ich mir das eingebildet, dass ihnen das so ein bisschen nervös gemacht hat. So im Sinne von, jetzt sind hier Leute, die sich ja auch auskennen.
Und er selber war
auch nur ein Zugezogener, seit 4 Jahren hier wohnt. Aber es gab eine sehr schöne Begebenheit, wo ich mich, du hast doch mal gesagt, wozu braucht man denn immer so Faktenwissen? Ne? Was fangen Menschen damit an? Was gibt es Leuten, wenn die irgendwas wissen und so werbemillionärmäßig gut aufgestellt sind? Das ist ein Beispiel dafür, was mir ein sehr gutes Gefühl gemacht hat. Es gab nämlich die Situation, da standen wir auf dem Platz, wo der Five Guys ist.
Ja.
Ja. Und dann hat er irgendwie so gesagt, ja, wir sind hier, keine Ahnung, 16 Meter über Meeresspiegel, das waren hier aber mal, keine Ahnung, 36 oder so. Dann war aber der 30-jährige Krieg und dann haben die das alles hier abgebuddelt, weil man sonst immer so hinter die Mauern schießen konnte von diesem Berg. Und dann war der, 30-jähriger Krieg, weiß jemand von euch, wann er war? Und ich aus der Pistole geschossen, 1618 bis 1648. Und er so, ja, das stimmt. Völlig perplex.
Sehr gut. Ich hätte 1616 gesagt. Also
16, sehr gut. 1648. Und das fühlt sich gut an.
Ja. Aber es fühlt sich nur deswegen gut an, weil wir in einer Welt leben, der das was zählt.
Ja, aber auch, weil er so perplex war und nicht genau wusste, wie er als hätte er das einfach noch nie mitbekommen, dass jemand diese Frage beantworten kann.
Und dann auch noch der Hamburger.
Die Jahreszahl, genau. Und dann war es auch
dann wurde er noch nervös.
Wurde er noch nervös. War auch ganz am Anfang der Tour.
ich habe mal eine richtige Prostituiertenführung gemacht, die sehr interessant war, weil die einfach wirklich, da gab es einfach wirklich die Geschichte, das Aktuelle, wie das organisiert ist, wie das funktioniert, was legal ist, was nicht legal ist. Und das war mega, habe ich so viel gelernt über Prostitution.
Mhm.
Voll gut fand ich das.
Ja, der Typ bei uns war eher darauf aus, mit krassen Geschichten zu schocken.
Ah ja.
Und das war so.
Also eher so wie der Hamburg Dungeon.
Wie was?
Eher so wie der Hamburg Dungeon.
Ja, nur anders. Weniger gut.
Nur, dass es da nicht so sein soll.
Warst du schon mal im Hamburg Dungeon?
Ganz am Anfang, als der neu war.
Ah ja.
Ja. Ich habe immer ein ganz gutes Gefühl mit Touristen, weil mir das immer das Gefühl gibt, die geben viel Geld aus und freuen sich darüber, eine Stadt zu besuchen, in der ich zu Hause bin.
Ich mag Touristen, die geben viel Geld aus in meiner Stadt.
Das kommt natürlich noch dazu, das ist auch schön, aber vor allem das andere, dass ich das Gefühl habe, das vergegenwärtigt mir, dass ich an einem sehr schönen Ort lebe.
Weil es sonst keinen Touristen gäbe, wenn der...
Genau. Okay. Es würden nicht so viele Leute so gerne nach Hamburg fahren, wenn da nicht was dran wäre an der Stadt. Und natürlich weiß ich das auch, aber das ist so eine Validierung dessen.
Brauchst du die?
Nee, ich brauche die nicht, aber es ist trotzdem schön. Ich brauche auch keine richtig gute Schokolade.
Aber braucht man eine Validierung von Dingen, über, also von dem man bereits überzeugt ist?
Vielleicht denke ich, vielleicht das vielleicht machen. Muss ich nicht, aber wenn ich in dem Moment deswegen einen schönen Gedanken habe, ist das doch gut.
Ja, ich will das dir gar nicht absprechen. Ich wundere mich nur, dass du das brauchst.
Ich brauche das nicht.
Als hättest du ein schlechtes Selbstbewusstsein und wärst auf Komplimente angewiesen.
Ich freue mich auch über Komplimente, auch mit gutem Selbstbewusstsein. Freust du dich nicht über Komplimente?
Ich freue mich mega über Komplimente. Siehst du? Ich habe nochmal unsere letzte Folge Alles über Blond gehört, wo ich am Ende großspurig behauptet habe, das wäre die beste Folge, die wir je gemacht haben. Und ich habe es auch in die Folgenbeschreibung geschrieben. Ist sie wahrscheinlich nicht. Ist eine gute Folge, beste vielleicht nicht, aber ich glaube, einer der Gründe, warum ich da so davon überzeugt war, am Ende der Folge war, weil wir uns so viele Komplimente gegenseitig gemacht haben, ich mit so einem guten Gefühl herausgegangen bin. Und siehst du? Weil das aber auch eine Folge war, wo man, glaube ich, viel eigenen Denkanstoß sich rausziehen kann, ja, wenn man das
dann will. Dann ist doch eine gute Folge. Ist auch egal, ob es die beste ist.
Ist egal,
wichtig ob die ist, beste dass eine gute ist.
Ich wollte es nur noch mal
nachtragen. Ich habe heute noch mal die davor gehört und habe tatsächlich festgestellt, dass wir im letzten Teil, den ich vergessen hatte, wirklich einfach schon sehr vieles gesagt hatten, was ich dann wiederholt habe in der Folge Alles über Blond. Du hast da sehr viel vorweggenommen, dass zum Beispiel ganz viel darüber gesagt redet, warum du glaubst, dass für mich zum Beispiel Billie Eilish besser ist als Blond. Was, womit du voll recht hattest, was du nicht ahnen konntest, ist, dass es mir trotzdem gut gefällt, aber trotzdem war das spot on. Und ich habe dann einfach in der Folge danach sehr viel wiederholt, weil ich das alles aufgrund des Faxes vergessen hatte.
Wusstest du, dass es viele Produkte und Markennamen gibt, die in anderen Ländern anders heißen als bei uns?
Ich sage mal ja, aber bin trotzdem gespannt, was du jetzt für welche hast.
Mars. Der Marsriegel, ja. Zum Beispiel in Amerika. Ja. Weißt du, wie der Marsriegel in Amerika heißt? Wirklich nicht? Ich hoffe, du hast es noch nie gehört und erinnerst dich jetzt nicht, wenn ich sage, weil dann wird gleich dein Kopf explodieren.
Ich habe es bestimmt schon mal
gehört. Ich fürchte auch. Der Marsriegel heißt in Amerika Milky Way.
Das wollte ich gerade sagen. Das war meine Intuition. Da dachte ich, das kann nicht sein. Ich hätte es fast gesagt. Schade.
Es ist Milky Way.
Ich wusste es wirklich.
Milky Way wiederum heißt Three Musketeers.
Das habe ich noch nie gehört. Das gefällt mir gut. Aber es ist total willkürlich.
Langnese hat ja überall
heißt sie anders. Sie heißt sogar in Österreich, glaube ich, anders.
Glaube ich auch. Aber in Amerika?
Weiß ich nicht.
Good Humor. Völlig random.
Ja, aber wirklich.
Iglo.
Ja.
In Großbritannien. Bird's Eye. Machen die irgendwas mit Geflügel oder haben die nur Fisch?
Wir verkaufen Hühneraugen, gefroren. Hühneraugen. Nein, die machen doch nicht nur Fisch, die machen auch ganz viele andere Tiefkühlsachen, Spinat und anderes Gemüse und so.
Ja, klar, logisch. Persil. In Frankreich, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Le Chat.
Die Katze.
Genau. Persil heißt die Katze auf Französisch.
Ich wasche meine Pullis mit der Katze.
Heidi Süd in Österreich.
Heidi Nord.
Hätte ich sogar gewusst. Hofer.
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 Ja, ich gehe zum Hofer.
Deichmann in der Schweiz heißt Dosenbach.
Warum auch immer. Und Marktanalyse.
Burger King in Neuseeland.
Das heißt, wundert mich.
Nicht Burger King, sondern Hungry Jack's.
Das wundert mich sehr.
Dass Burger King dann nicht Burger King
ist. Ja, weil das sind doch so globale Marken, die darauf aus sind,
dass... Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht schon eine andere Kette oder so gab. Ja,
oder der King gibt. Burger oder sowas.
Ja, oder vielleicht auch einfach wirklich Burger King und in Neuseeland angemeldet war.
Ja.
Aber ganz, ja, finde ich crazy, wenn du dich mit einem Amerikaner oder Amerikanerin drüber unterhältst, wie geil Milky Way ist, werden wir über unterschiedliche Sachen sprechen.
Gefährlich, gefährlich. Das ist so wie mit der, was hatte ich gesagt? Im Public Viewing.
Public Viewing.
Was die Leichenschau ist.
Und was ich darauf gesagt habe, Rubber und Rubber.
Ja. Ja.
Kondom und Radiergummi.
Ja. Ja, schöner kleiner Exkurs.
Dachte ich mir, dass du daran Freude haben wirst.
Dann bleibe ich mal bei Lebensmitteln und wünsche mir, und ich verstehe nicht, warum es das nicht gibt. Warum sind Tiefkühlpizzen nicht rechteckig, sondern rund? Das ist so ein Quatsch.
Ja.
Wenn du sie rechteckig machen würdest und die gleiche Menge hättest, könntest du zwei nebeneinander aufs Backblech legen. Warum sind sie rund? Sie sind halt rund, weil die ItalienerInnen sie, wenn sie sie backen, rund machen, weil sie sie so drehen.
Zu schleudern.
Das ist aber keine Notwendigkeit, wenn Dr. Oetker dazu Wege geht.
Aber... Also glaubst du nicht, dass das vielleicht schon mal ausprobiert und nicht angenommen wurde?
Wahrscheinlich wurde es nicht angenommen, weil die Leute
Pizza nicht hat rund
kommen.
Zu sein.
Ja, genau, weil die Leute nicht darauf kommen, wie praktisch es wäre.
Aber ich finde das auch nicht gut, wenn die quadratisch ist, weil so selbstgebackene Pizza, also selbstgemachte Pizza, ist ja auch dann rechteckig häufig, weil man diese, wenn man so einen Fertigbogen zum Beispiel nimmt und so ausrollt, dann ist der rechteckig.
Aus gutem Grund, und, möchte ich sagen.
Es ist ja wissenschaftlich und allgemein anerkannt nachvollziehbar bewiesen, dass selbstgemachte Pizza die mit Abstand schlechteste Pizza ist, die es gibt. Also rein im Pizza-Ranking. Ne? Tiefkühl, bestellt, Restaurant, selbstgemacht. Auf jeden Fall Platz 8, würde ich sagen. Und das hat vielleicht auch mit der Form zu tun.
Also ein Problem, ein objektives Problem ist natürlich, du hast mehr Rand.
Ja, hast du wirklich?
Müsste doch, oder?
Weiß ich nicht. Warum?
Wegen Pi.
Pi? Hm? 3,14 Periode. Schatten ist keine Periode.
Nee. Da, wenn da eine Periode drin wäre, dann wäre aber, da wär, würdest du die mathematische Welt aber in Aufruhr versetzen. Ich hab's! Da ist eine Periode. Nein. Ich glaube, man könnte jetzt mathematisch beweisen, dass die Rundung zu mehr innerem Volumen, innerer Füllung führt.
Ja, dann hat man doch ein sehr gutes Argument.
Du magst ja Rand.
Nicht.
Richtig. Der hat ja neulich gesagt, dass er Rand so gerne mag.
Keine Ahnung. Irgendein Psychopath.
Ich finde Rand gut.
Ja, sag ich. Doch.
Ich fände den Vorteil, also da ich jetzt manchmal für 3 Personen Pizza mache, finde ich den Vorteil völlig...
Du kriegst auch übrigens, also 3 Personen, also 3 Pizzen jedenfalls, kriegst du auch rechteckig nicht drauf, aber runde.
Doch, auf 2.
Ja, das kriegst du auch mit
Nein,
doch, auf jeden Fall.
Wenn du die 2 auf dem Backblech legst, dann schlabbern die so übereinander. Und wenn du das mit einer Pilzpizza machst, was irgendeinem Grund immer richtig wässrig ist, wenn die warm wird, dann läuft die ganze Suppe so schräg runter.
Kennst du nicht diesen Lifehack, dass man die vorher schon mal
viertelt? Ja, das ist ja totaler Quatsch. Aber kenne ich. Ja, weil dann, der Rand hat ja auch einen Grund. Der Rand ist ja auch eine Begrenzung. Wenn du die in der Mitte durchmachst, dann säbelt dir ja der ganze Käse und die Suppe da runter aufs Blech in die Mitte.
Wie viel Käse hast du denn auf deiner Pizza?
Naja, weiß ich nicht, aber was auch immer da drauf ist, flattert doch dann da runter.
Hast du das schon mal probiert?
Außerdem, hast du es schon mal gemacht?
Nein.
Tiefgefroren durchsäbeln? Ich glaube, das bricht.
Aber weißt du, was
ungünstig.
Was ich fantastisch... Ich mag das, wenn das
durchschlabbert. Du musst dich vorher antauen.
Wenn man 2 Pizzen übereinander so lappen lässt, dann schlabbert das durch und das ist der weicheste. Und da mag ich auch den Rand.
Da, wo nämlich der Rand auf der anderen Pizza liegt, wird das Ganze weich und nass.
Ja, geil.
Ekelhaft.
Finde ich gut.
Ja, also so wie ich die Pizza essen möchte, funktioniert das nicht gut. Ich mache das trotzdem manchmal aus der Not heraus. Man kann sie natürlich auch nacheinander, aber wer will denn das? Dann wollen doch alle gleichzeitig anfangen und dann gibt es Streit, wer kriegt welches Stück. Und naja, auf jeden Fall finde ich es komisch, dass es nicht wenigstens die Auswahl gibt. Dass es nicht wenigstens irgendeinen Anbieter gibt, der sagt, unsere Pizzen sind rechteckig.
Bist du sicher, dass es das nicht gibt?
Ich weiß, dass es das früher mal gab. Es gab so Billiganbieter, die hatten.
Ja.
Aber in den meisten Fällen gibt es das nicht, nein. Ich kenne mich ganz gut aus auf dem Tiefkühlpizzenmarkt.
Das glaube ich dir. Ungesehen. Wusstest du, dass es im Berliner Zoo Pandabären gibt?
Ich finde das nicht überraschend.
Aber weißt du, wo die herkommen?
Aus China?
Mhm. Wusstest du, dass es den Begriff der Panda-Diplomatie gibt?
Davon habe ich schon mal was gehört.
Alle Panda-Bären auf der ganzen Welt kommen aus China und sind immer politisch konnotiert oder mindestens mal finanziell. Der Zoo Berlin muss jedes Jahr 1 Million Euro an China überweisen, damit die weiter die Panda-Bären da haben dürfen.
Das glaube ich nicht.
1 Million Euro. Doch, das
habe ich. Können die Panda-Bären niemals wieder einspielen.
US-Dollar. 1 Million US-Dollar. Pro Jahr.
Das lohnt sich doch nicht.
Und es wurde.
Das kriegen die doch nicht wieder rein.
Es wurde extra ein 5480 Quadratmeter großes Gehege gebaut, was rund 9 Millionen Euro gekostet hat. 1 Million.
Kein Wunder, dass Berlin so im Boden ist.
Aber das musst du dir vorstellen, hochgerechnet auf alle Zoos der Welt.
Das muss ich Kai Wegener stecken, der macht da sofort Ende mit.
Kai Wegener?
Ja.
Ist das nicht unser alter Chemielehrer?
Das ist der neue Berliner Bürgermeister.
Ach so.
Heißt er nicht Kai?
Kann sein. Heißt er Wegener?
Ich glaube ja, oder Wegner.
Wegner,
oder Waldemar.
Wegner-Waldemar.
Waldemar-Wegner, der Berliner Bürgermeister, verbietet jetzt die China-Pandas. Das gibt's doch nicht. Das ist viel zu teuer.
Ja, das finde ich auch.
Die Leute gehen doch auch in den Zoo, wenn da keine Pandas sind.
Vielleicht nicht so viele.
Doch nicht 1 Million Dollar weniger.
Aber man kann sich damit brüsten. Wer weiß das schon?
Aber das ist nicht die Panda-Diplomatie. Das ist einfach nur Panda-Wahnsinn.
Aber um die überhaupt, also es war ein langer, ist halt schon super lange her, dass ich das aufgeschrieben habe und diesen Artikel gelesen habe, aber es war ein ganz langer Prozess, wo da auch tatsächlich der damalige Berliner Bürgermeister, ich glaube noch der vor Wovereit,
Eberhard Diepken,
kann sein, wo der extra auch nach China fliegen musste und diplomatisch darauf hinwirken musste, dass der Berliner Zoo ein Panda-Pärchen
bekommt. Aber es gibt doch überall Pandas.
Die kommen alle aus China. Und überall
gibt es Millionenzahlen
an das Terrorregime. an die Autokratie.
Ja, und die Leute regen sich über ganz andere Sachen auf. Vielleicht sollte man mal bei den Pandas anfangen. Warum wird das nicht skandalisiert?
Ich weiß nicht. Vielleicht jetzt. Das ist der Startschuss.
Ja.
Gegen die Pandas. Und jetzt erschießen wir die?
Oder? Ja, wir erschießen die nicht mit dem Startschuss. Wir führen die zurück nach China.
Okay. Ab auf ein Containerschiff.
Ja.
Okay.
Und dann dürfen die ausgewildert werden.
Und
dann trainieren wir die vorher, dass sie das Regime umstürzen.
Gehirnwäsche.
Ja.
Wir indoktrinieren die politisch.
Pandas.
Panda-Bären sind super dumm, glaube ich.
Aber die statten wir mit ChatGPT aus.
Apropos.
Die kriegen so ein künstliches Gehirn.
Aber ich weiß nicht, ob ChatGPT eine politische Agenda hat.
Die pflanzen wir ihm ein.
Du hast, oder wir haben schon das häufig...
Weißt du, wie die gucken, wenn da so eine Panda-Armee plötzlich vor...
Bewaffnet? Sind die bewaffnet? Oder
mit ihren Tatzen.
Mit ihren Krallen.
Ja.
Reißen die Xi Jinping die Luftröhre raus. Und schon hat die Welt ein Problem weniger. Ich weiß nicht, ob das hilft. Aber man kann es probieren.
Es kommt auf den Versuch an. Schlimmer kann es nicht.
Das könnte die Story von so einem geilen B-Movie sein.
Ja.
So ein Trash. Es gibt doch gerade Cocaine Bear. Kennst du den? Oder
ja, und es gibt doch auch den Winnie the Pooh Horrorfilm.
Ja, genau. Da kann man doch einfach mit denselben Möglichkeiten macht man dann Panda.
Ja, und dann denken die alle, das sind ganz niedlich. Und dann ist so irgendwie, weiß ich nicht, Edward Norton schießt Peng und ist ganz verzückt von dem niedlichen Panda, bis er ihm die Luftröhre rausreißt.
Edward Norton spielt Xi Jinping?
Ja.
Okay. Ja, warum nicht? Gute Idee. Wer von euch Filme dreht, ihr dürft die Idee haben.
Ja.
Wir möchten mitspielen. Ich will den Bären spielen. Ich spiele den Panda.
Den Hauptpanda.
Den Hauptpanda.
Ich spiele den französischen Wissenschaftler, der sich das alles ausdenkt.
Oder den chinesischen, der dem Komplott auf die Schliche kommt und versucht, Edward Norton zu warnen.
Ja, aber es nicht schafft.
Aber genau, du wirst nicht angehört. Also nee. Ja, das sind unsere Pandas, wir haben die unter Kontrolle. Wir haben die von klein auf, wir haben die rübergebracht persönlich. Haben in die Windeln gewechselt, als noch kleine Babypandas waren, niemals. Und dann
niemals wenden sich die Pandas gegen uns. Und ausgerechnet mit moderner Technik kommen die Pandas den Chinesinnen dann rücken ihn auf die Pelle.
Irgendwie
ich weiß gar nicht, ob das gut ist, dass wir so einen Genozid da planen.
Wieso denn Genozid?
Es ist nur das Regime.
Ich finde nur das Regime.
Es ist kein Genozid. Nee. Regimozid.
Regimozid, ja. Uiuiui. Ja, das, du, also ich habe, das ist wie gesagt wirklich lange her, aber ich habe mir das extra also rauszitiert mit der Million Euro pro Jahr.
Wahnsinn!
Kannst du gerne nochmal nachrecherchieren.
Das scheint mir, aber ich wundere mich auch mal, was die Leute an Werbebudgets ausgegeben haben, um das Gefühl, das kann sich nicht lohnen
für mich. Ja, da haben wir doch drüber gesprochen, dass mit den 90.000 Euro für AG1 bei Baywatch Berlin und so.
Ja, genau.
Für 3 Minuten oder 2 ja. Minuten drüber reden oder O2 oder was.
Ja.
Bookbeat.
Ich habe das neulich schon mal geschrieben im Chat. Ich will es hier auch noch mal kurz sagen, dass mich das ärgert. Du hast es vielleicht gelesen, die Art, wie Sportberichterstattung willkürlich wechselt. Wir haben gerade die Situation, wir stehen kurz vor dem 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga.
Selten endlich wieder war, Fußball!
Selten war die Bundesliga so spät,
so spannend.
So spannend und noch nicht entschieden. Vor allem in den letzten 10 Jahren. Und jetzt ist es so, dass der FC Bayern München 10 Jahre lang die Meisterschaft gewonnen hat und dieses Jahr kurz davor steht, sie zu verlieren. Vor dem letzten Spieltag waren sie noch in Führung, haben dann aber verloren und der direkte Kontrahent Borussia Dortmund hat auf Platz 2 liegend gewonnen. Jetzt liegt Borussia Dortmund am letzten Spieltag vorne und ein Sieg reicht zur Meisterschaft. Man sagt, sie können es aus eigener Kraft schaffen. So, und jetzt gibt es einen Artikel. Und da gibt es viele von, und das beobachte ich seit Jahren, und das bezieht sich nicht nur auf Sport und Fußball, aber da ist es ganz, stößt es mir ganz besonders auf. Man kann jetzt natürlich analysieren, was ist passiert in den Vereinen, was ist im Fußball passiert, was ist in der Bundesliga passiert, dass es eine bestimmte Entwicklung gab. Was war förderlich, was war negativ, was haben die falsch gemacht, was haben die richtig gemacht. Aber was jetzt reflexartig passiert, ist, dass jetzt so Artikel geschrieben werden, in denen gesagt wird, dieser Trainer hat einfach dafür gesorgt, dass. Und das ist die Meistermannschaft. Und die können es jetzt schaffen. Und nach Jahren der Krise haben sie jetzt die Qualität in Bezug auf Dortmund. Und auf der anderen Seite wird etwas differenzierter und auch richtiger die Krise von der FC. Aber ich meine speziell diesen Dortmund-Artikel. Mhm. Man kann sich jetzt genau vorstellen, dass wenn jetzt der FC Bayern München dieses Spiel gewonnen hätte, denn man muss dazu sagen, ein paar Spieltage zuvor hat Borussia Dortmund auch vorne liegend völlig unnötig gegen den VfL Bochum unentschieden gespielt und damit die Führung aus der Hand gegeben.
Und vor ungefähr 4 oder 5 Spieltagen hat Bayern im direkten Duell Dortmund vom Platz geballert.
Auch das. So, und jetzt kann man sich, wenn jetzt das anders gekommen wäre und Bayern einfach wieder gewonnen hätte, könnte man sich genauso einen Artikel vorstellen, der jetzt wieder völlig selbstbewusst, und das stört mich so, die Selbstbewusstheit der Artikel, mit dem da geschrieben wird, ist ja völlig klar, diese Mannschaft Borussia Dortmund ist einfach mental nicht stabil genug, die sind nicht reif, der Trainer hat sie nicht im. Also da kannst du dir genau so einen Artikel vorstellen.
Ja.
Und diese Parallelwelt, je nachdem, wie, und es ist denn ein Spiel, von dem es abhängig ist, wer gewinnt, und dass sich dann diese Journalistinnen berufen fühlen, sich da hinzusetzen und sowas aufzuschreiben, mit der völlig Selbstverständlichkeit, warum man immer schon gewusst hatte, dass das dieses, und ne? Einmal ist es die Meistermannschaft, die alles richtig gemacht hat, einmal ist es die Vizemeistermannschaft, die alles falsch gemacht hat. Und das ist, dadurch habe ich das Gefühl, kann ich diese ganze Berichterstattung einfach nicht ernst nehmen und du kannst es direkt schreddern. Das bringt niemandem was.
Natürlich kannst du Sportberichterstattung nicht ernst nehmen. Was erwartest du denn da überhaupt? Ich glaube, dein Problem ist deine grundlegende Erwartungshaltung.
Ach, dasselbe gibt es auch in der Politik.
Aber du kannst doch.
Wenn eine Partei verliert, wird auch hinterher geschrieben.
Ja. Da ist es aber auch wesentlich wichtiger, weil sich so auch Meinung bilden oder verfestigen oder verändern können von Menschen, die es lesen. Ich bezweifle, dass irgendein Mensch, der liest, oh, Edin Terzic ist offensichtlich ein ziemlich guter Trainer, jetzt plötzlich denkt, er ist ein guter Trainer, obwohl er es vorher nicht dachte.
Das, doch, das glaube ich schon.
Lässt sich in Zahlen belegen. Edin Terzic ist der erfolgreichste Dortmund-Trainer rein von den Zahlen, von den Toren,
seit Jürgen Klopp.
Und das da kann man ja durchaus so mal herausstellen.
Klar.
Aber, also gut, natürlich lassen sich Leute davon beeinflussen, aber der steht jetzt nicht zur Wahl. Also der
Nein, das ist nicht so Geschichte wichtig, aber es ist doch trotzdem einfach schlechter Journalismus.
Du kannst 100% davon ausgehen, dass ganz viele dieser Nachrichtenportale jetzt schon Artikel fertig haben, je nachdem, wie der letzte Spieltag ausgeht. Wenn jetzt Bayern doch noch gewinnt und Dortmund doch noch verliert und Bayern entsprechend Meister wird. Oder Bayern
hat wieder nicht gereicht, sie hatten nicht die Kraft.
Genau, die sind doch alle schon fertig in der Schublade. Ja. Die gucken sich.
Das ist doch absurd.
Ja, natürlich ist das absurd, aber was erwartest du denn? Das ist doch scheißegal, es ist fucking Sport.
Das wird von so vielen Leuten so super ernst genommen.
Ja, aber A, von dir nicht und B...
ja, good point.
Und zweitens...
Ich, Aber du kannst es auch anders machen.
Natürlich kannst du es, und es geht ja auch so anders.
Du musst, es gibt auch andere Beispiele.
Aber wo liest du das denn bei fucking Spiegel Online? Alles liest du bei Spiegel Online, da stimmt nichts von dem, was du...
Ich glaube, das war jetzt konkret bei Kicker sogar.
Aber hier, ich verfolge Sportnachrichten nahezu ausschließlich bei Süddeutsche und FAZ. Und da hast du zwei gute Sportredaktionen.
Hast du recht.
Und da hast du auch differenzierte Artikel auch während der Saison. Ja. Und da werden solche Sachen beleuchtet. Natürlich gibt es das. Ich habe früher ganz viel, wie hieß das? TZ. Kennst du TZ? Ich weiß gar nicht, wofür es steht.
Nee.
Irgend so eine Münchner Boulevardzeitung, die immer sehr viel Bayern München News geschrieben hat.
Tageszeitung vermutlich.
Vielleicht heißt es Tageszeitung. Und das hat alles überhaupt gar keinen journalistischen Mehrwert, aber es ist unterhaltsam, es ist wie Star News, wie Klatsch und Tratsch.
Ja, okay, aber wenn das der Anspruch wäre, okay, aber ich glaube, mich stört, dass diese Artikel ausstrahlen, als hätten sie eine scharfe, zutreffende Analyse.
Okay.
Diese Überheblichkeit stört mich.
Okay.
Dass das auseinanderklafft, wenn es jetzt einfach nur Eventjournalismus wäre, okay.
Aber ist es?
Das ist ja vor allen Dingen im Ausland häufig so. Wenn du irgendwie die italienischen, mache ich manchmal gerne, dass ich mir die Presse schaue bei so großen Events, aus Italien und
Spanien.
Und in England ist immer alles einfach krass martialisch mit Militärvergleichen. Und auch in Spanien und Italien, das ist halt immer alles so mega emotional mit. Das werden zerstört, die Träume werden zerfetzt, alle sind im tiefen Tal. Also es ist einfach komplett out there. Es ist gar nicht nuanciert.
Und in Spanien vor allem, bei den anderen gibt es solche Beispiele bestimmt auch, aber da gibt es ja ganz klar Tendenzen, welche Zeitung für welchen Verein schwärmt.
Ja.
Also es gibt eine Pro-Barcelona-Zeitung und eine Pro-Madrid-Zeitung. Zeitung, eine komplette Zeitung ist pro eine Fußballmannschaft.
Ja, man kann sich überlegen, wo die beheimatet sind.
Und entsprechend ist die Berichterstattung.
Mhm. Also, das ist einfach wie Wrestling dann. Das hat nichts mehr zu tun. Heute, richtig geil, das habe ich ganz vergessen. Heute sitze ich in der Bahn und hinter mir höre ich jemanden, der telefoniert mit jemandem und erzählt irgendwie über, ob Habeck das jetzt übersteht oder nicht. Und er hätte auch schon da mit dem und dem Staatssekretär gesprochen und hier und da. War so ein in-depth politischer Talk, der da jovial in der Bahn am Telefon geteilt wurde. Ich mache meinen Kopfhörer raus, hör dazu. Beim Rausgehen drehe ich mich um zu sehen und dachte, den kennst du doch. Und dann war das Matthias Ilgen, sagt dir der Name was?
Nee.
Matthias Ilgen, ich weiß nicht, woher ich den von früher noch tatsächlich persönlich kannte, aber der war Bundestagsabgeordneter aus Schleswig-Holstein für die SPD, aber er war auch Wrestler.
Was?
Ja, der war so Freelancer-Wrestler. So
Tim Wiese.
Und der hieß der Freiherr und hatte immer so, der war so ein Bösewicht. Das gibt er offensichtlich beim Wrestling.
Heels und Faces.
Es war ein Heel. Und da habe ich so einen alten Artikel mir rausgesucht und ein Video von dem gesehen, wie der in so einem Amateurring auftritt und da seine geilen Moves abliefert. Und der ist halt so sonst so ein ganz adretter, so mit Anzug, ganz korrekter, beflissender Politiker. Und dann, das war irgendwie skurril heute, wie ich ihn über Habeck reden hörte, dann kam das alles wieder, dass ich ihn kannte und dann fiel mir ein, geil, der war ja Wrestler.
Das ist eine Karriere.
Ja, jetzt ist er nichts mehr von all dem.
Ich könnte ganze Folgen nur mit meinem Wrestling-Wissen und Erfahrung, also passive
jetzt
Erfahrung.
Jetzt kennst du doch den Freiherrn.
Füllen. Das ist auch so, das da habe ich nie Raum für. In keinem, niemals kann ich das so richtig ausdrücken.
Hallo, wir haben extra ein Video gemacht, nur über dein Lieblingsspiel und hast du viele Wrestling-Infos gesagt.
Aber das war vielleicht 0,2% von dem, was tatsächlich in mir schlummert. Ich habe früher... Wer sehr häufig nah am Flughafen wohnt, immer zum Flughafen spaziert, um mir Zeitschriften zu kaufen, Videospielzeitschriften und Wrestling-Zeitschriften.
Ja.
Die Power Wrestling habe ich mir jeden Monat gekauft, über bestimmt 3-4 Jahre und habe die komplett von vorn bis hinten gelesen. Und damals gab es, das ist geil, das muss man auch mal jungen Leuten von heute erzählen. Also, Wrestling ist ja in den USA vor allem mega riesengroß. Das heißt, der absolute Großteil dieser großen Shows findet in den USA statt. Und es gibt in Deutschland damals jedenfalls gab es keine Möglichkeit, das live zu gucken, sondern es gab immer mit Verzögerung wurden so die normalen Wochen, also Shows, die einmal die Woche oder zweimal die Woche liefen, auf DSF nachts um 0.30 Uhr oder so gezeigt mit ganz viel 090er Sexwerbung,
ja,
die ich irgendwann super auswendig kannte, ja, weil ich das einfach immer aufgenommen und dann...
Habe ich auch hier in meinem Tagebuch neulich gesehen, da habe ich das, weil ich einfach so häufig nachts Fernsehen geguckt habe und so einen Ohrwurm hatte von diesen Dingern. Also, es kommt immer wieder diese Scheiße und hab die dann ja, da... Ja.
Und dann gab es immer einmal im Monat, das war damals die große Zeit der WCW, Ende der 90er, einmal im Monat, das ist heute immer noch so, einen sogenannten Pay-Per-View, also eine Großveranstaltung, wo dann ganz spektakuläre Sachen passiert sind. Und die konnte man immer nicht gucken und ich musste immer warten, weil es die nicht gab. Ich glaube, auf Premiere liefen die, aber sowas hatten wir nicht. Und ich musste immer warten, bis dann die nächste Power Wrestling erschien, um dann herauszufinden, wie das, also was da so passiert ist, welche Matches da waren und wer jetzt gegen wen intrigiert hat und wer jetzt einen Heel-Turn gemacht hat zum Beispiel.
Ah, man konnte auch vom Face zum Heel werden.
Hulk Hogan, ganz berühmt. Hulk Hogan war immer der größte Face-Typ, weil er halt der bunte Hulkamania-Typ, alle haben ihn geliebt und dann ist er zur WCW gewechselt und war dann Hollywood Hogan und war düster und böse und hat geschummelt und war ganz unbeliebt plötzlich und das war gewollt. Sowas ist ein riesengroßes Drama gewesen. Da haben Leute angefangen zu weinen und waren wütend und haben Sachen kaputt getreten, weil plötzlich Hulk Hogan nicht mehr der Gute war. Fantastisch. Und was es aber damals gab, von der Power Wrestling, meine ich, war das, auch eine 090er-Nummer, wo man dann einen Tag nach einem solchen Pay-Per-View anrufen konnte. Und dann haben die bekannten deutschen Kommentatoren das nacherzählt, was passiert ist. Super teuer. Meine Eltern waren nicht glücklich darüber.
Das heißt, du konntest es erfahren, bevor es ausgestrahlt wurde?
Ausgestrahlt wurde es ja gar nicht, sondern bevor, bevor das in die Zeitschrift kam.
Ah, ja.
Und das hat dann aber, es war halt so voraufgezeichnet, haben dann halt die Kommentatoren so alles so erzählt, was los war. Und das hat dann mehrere Minuten gedauert. Und es hat dann, keine Ahnung, vom Band. 1,99 Mark pro Minute oder so gekostet. Und das habe ich mir dann angehört. Und dann hatten wir irgendwann eine horrende Telefonrechnung. Ich habe super Ärger bekommen. Erklär mal dann, damals war ich, keine Ahnung, 11, 12. Und dann sieht man da 090 Nummer. Und
ah ja.
Habe ich dann aber glaubhaft erklären können, dass ich nicht bei Sex-Hotlines angerufen habe. Und daraufhin hat mir mein Opa, weil er das mitbekommen hat, eine Telefonkarte geschenkt, damit ich das davon... Aber ging nicht. Von Telefonzellen aus konnte man keine 090er Nummer anrufen. Schade.
Ja.
Aber
0190 und 6 mal die 93 oder was auch immer.
Ja, meistens waren das 6 Ziffern danach.
Ja,
also
stimmt, 6 nicht 6, 6 mal die 93. Ja.
Ja, also das war das ist eine gute Art, Geld zu verdienen gewesen. Heutzutage so völlig undenkbar, wo man alles irgendwie im Internet direkt mitbekommt. Das war dann einfach aufgesprochen auf Band. Hat mehrere Minuten gedauert und hat richtig Geld
gekostet. Waren die denn enthusiastisch dabei? Haben die das irgendwie oder haben die das gelangweilt erzählt?
Nee, weder noch. So ganz normal.
Okay.
Jetzt nicht so enthusiastisch, als würde es gerade passieren, aber jetzt auch nicht super irgendwie...
Also du hast schon was daraus gezogen.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand das interessant und ich war früh informiert.
Ist eigentlich Wrestling, weißt du das, ist das in den USA entstanden aus dem mexikanischen Wrestling? Ist es eine Adaption und das ist ursprünglich in Mexiko beheimatet?
Mexiko
hat ja eine sehr, sehr große Wrestling-Tradition mit den Masken.
Ich glaube, da kommt es ursprünglich.
Und hast du auch mal mexikanisches Wrestling gesehen?
Ja.
Da gibt es auch in Hamburg so Shows manchmal und ich glaube, das ist richtig geil.
Ja, also es gibt auch in den großen amerikanischen Ligen viele ursprünglich mexikanische Wrestler und das sind meistens die... die nicht die großen, bulligen, ich bin Steroid aufgepumpt bis und geht nicht mehr und hau alle um Typen, sondern die sind klein und wendig und schnell und springen vom dritten Seil und machen Saitos und das ist das, was wirklich, also wirklich spektakulär
Akrobatik
aussieht. Akrobatik, das trifft es sehr gut.
Ja.
Das ist so der typische mexikanische Wrestling-Stil und die sind halt schon... eine echte Bank. Und das ist schon Wahnsinn, was die einfach machen. Also rein aus sportlicher Perspektive. Auch die großen Bulligen ist schon heftig, was die da irgendwie hinkriegen. Aber das ist ganz besonders beeindruckend.
Ich kannte mal flüchtig jemanden, der aus Mexiko kam und Wrestling in Hamburg gemacht hat.
Mhm.
Und solche Shows hat. Und ich bin da nie mit hingegangen, weil ich das wirklich nur um drei Ecken kannte. Aber ich glaube, das war richtig, richtig toll. Und ich wollte da immer mal hingehen. Ich glaube, es ist richtig gut.
Ich, wie gesagt, könnt ihr da stundenlang...
Ja, aber...
Ich war eine große Leidenschaft. Ich war davon überzeugt, dass es... Also es war über längere Zeit mein Berufswunsch.
Wrestler?
Wrestler in Amerika. Es gab einen Deutschen, Alex Wright. Ringname Berlin. Und der wurde immer begleitet von einem Typen, der hieß The Wall. Fand ich ganz gut. Und der, ja, der kam aus Deutschland. Der war in der WCW der einzige deutsche Wrestler. Und das war natürlich mein Vorbild. Das, mhm, ich, ja, wenn der das schaffen kann, kann ich das auch schaffen. Dann habe ich angefangen mit
Liegestütze.
Und das kann man sich ja meistens nicht selber aussuchen.
Aber hast du dir das vorgestellt?
Habe ich mir. Tim the Timmer. Lange habe ich mich häufig genannt.
Tim the Timmer.
Tim the Timmer.
Tim the Timmer.
Ja, häufig haben die irgendwas mit The, was so ähnlich klingt wie der Vorname. Und so kreativ war ich nicht. Und ich habe mit Jörg Hürt so Wrestling-Moves ausprobiert und ja, das war eine gute Zeit. Ich habe das gerne gemacht.
Ich war heute in einem Decathlon.
Ja.
Um eine Regenjacke für meine Tochter zu kaufen.
Wissen alle Menschen, was Decathlon
ist? So ein Freizeitsportladen. So ein bisschen wie Globetrotter, keine Ahnung. Also halt so Ausrüstung für verschiedene Sportarten, Camping und...
Teuer.
Teuer. Aber versuch mal, Regenjacken zu kriegen. Keine normalen Klamottenläden haben das und auch die meisten Klamottenläden haben auch schon mal keine Kindersachen.
Mhm.
Das ist alles seltsam getrennt. Dann bin ich da reingegangen und meinte, ja, ich hätte gerne eine Regenjacke, ich brauche eine Regenjacke. Wo finde ich die Regenjacken? Und dann hat er mir angeguckt und meinte, überall. Wie überall? Naja, die sind überall. Die sind bei den... beim Bergsport, die sind beim Wassersport, die sind bei Bergsport, Wasser, Regen. Wenn ich angucke, meine Regen finde ich gut.
Beim Regensport.
Und er hat aber keinen Humor. Und dann hat er mich so verdutzt angeguckt und habe ich gesagt, für ein Kind übrigens. Ach so, ja, für Kinder haben wir nur beim Bergsport. Und er hat, how the fuck should I have known that? Was ist das für eine Sortierung? Die haben überall Regenjacke in jeder Abteilung, aber die Kinder sind nur beim Bergsport.
Auch da muss Uso mal ran. Nee.
Deo.
Deo. Uso ist was anderes. Da muss Deo mal ran.
Da muss Deo mal ran. Super seltsam. Also ist schon okay, dass die das nach Sportarten sortieren. Und viele Sachen sind ja exklusiv, aber da brauchen die auch so eine allgemeine Abteilung.
Stichwort Deo, wo würdest du Kartoffeln mal anders hinsortieren?
Ich glaube, so zur so Salatcreme und Mayo und so.
Neulich haben wir das gesucht im Edeka und es gab drei mögliche Orte, wo ich das gesucht hätte und überall war es nicht. Und letzten Endes kam raus, haben sie nicht.
Ja gut, aber dann haben sie immer nichts falsch gemacht, außer dass sie es nicht haben. Aber warum hast du gezielt Kartoffeln mal anders gesucht?
Weil meine Frau Lust drauf hatte.
Die ich habe es noch nie gegessen. Kannst du da nicht einfach Salatcreme nehmen oder... Einfach, also wozu brauchst du das? Ist es nicht einfach nur Sahne mit Gewürzen?
Ja.
Ja. Ja. Das ist so wie Miracoli. Eigentlich brauchen wir es nicht, aber man kann es halt...
Miracoli ist sehr lecker. Schmeckt richtig gut.
Okay, und wo hättest du es gerne gehabt?
Ich hätte das hinsortiert zu den Fertig-Nudelgerichten und fertig
Soßen.
Ja, genau.
Ja.
War es aber nicht... Ja, und ich glaube, da es wäre gewesen, glaub, in der Nähe von Senf und Ketchup und so.
Ja, ich hätte es zu Miracle Whip Salatcreme Mayo getan. Glaube ich.
Finde ich nicht passend.
Weil da hast du auch die Sachen, die du brauchst, um einen Kartoffelsalat zu machen oder Aufläufe oder so. Das ist schon.
Ja, das müsste man nochmal diskutieren, wenn wir unseren eigenen Supermarkt eröffnen.
Und meine Idee war ja sowieso, dass du Sachen an mehrere Orte tust.
Ja. Ja. Ja.
Das ist total sinnvoll.
Auf jeden Fall.
Manchmal gibt es das ja auch. Manchmal haben die auch sowas wie, dann haben sie das, irgend so ein extra Regal für alles, was du für einen Hotdog brauchst. Und die Röstfilme stehen aber trotzdem noch an ihrem richtigen Ort und die Gewürzgurken auch bei den Gläsern zusätzlich.
Themenbezogen.
Genau.
Du kennst den Edeka im Kronstieg-Center, ne?
Ja, der Geister-Edeka.
Der kein Geister-Edeka ist. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das schon seit mindestens mehreren Monaten sehr prominent extra ausgestellt der Eierlikör von Michaela Schaffrath steht.
Ist mir aufgefallen. Und sehr prominent, wirklich.
Ich glaube, der ist schon bald abgelaufen.
Ja, ich habe auch schon gedacht, weil niemand, der so teuer ist.
Niemand kann, wie teuer ist denn der?
Der ist sackteuer, wirklich. Der kostet irgendwie 30 Euro oder was, die Flasche.
Also keine, ich habe da verschiedene Gedanken zu. Erstens, es ist ja nun wirklich nicht Eierlikör-Saison. Wir hatten jetzt hier die ersten Sommertage, kürzlich jedenfalls in Hamburg. Jetzt war heute wieder sehr kalt. Aber
den kriegst du bald für 5 Euro.
Kurz bevor er abläuft, ja, wenn das nicht schon passiert ist.
Ja.
Und dann habe ich mich gefragt, Michaela Schaffrath ist ja bekannt geworden
ja
als Gina Wild.
Als Pornodarstellerin.
Und meinst du, dass das so ein bisschen der Gag ist, dass sie Eierlikör macht und das auch noch so farblich aussieht wie Arbeitsmaterial von früher? Oder ist das wirklich völlig, also ist das jetzt eigentlich eine ganz falsche Zuschreibung, weil sie eine echte Geschäftsfrau ist, die unabhängig ihrer Vergangenheit dieses Produkt gut und findet und vertreiben möchte.
Ich habe mal irgendwo ein Interview mit ihr gelesen, wo sie irgendwas anderes gemacht hat oder keine Ahnung.
Schauspielerin war die eigentlich.
Ja, und sie schien mir eigentlich sehr, sie ist ja sehr umtriebig und sie schien mir sehr bedacht darauf zu sein, tatsächlich von ihrem Image ein bisschen loszukommen und für andere Sachen gesehen und bekannt zu werden. Und wirkte auch irgendwie ganz sympathisch im Interview. Und deswegen würde mich das wundern, wenn das Absicht wäre. Vielleicht findet sie einfach Eierlikör geil und hat Bock darauf gehabt, einen geilen Eierlikör zu machen. Ich glaube, da sind auch andere Sachen dabei. Ich glaube, das sind mehrere Alkoholsorten, die sie da vertreibt unter dieser Dachmarke. Aber okay, ich kann sehen, dass man da diesen Bezug herstellt.
Ich will ja das gar nicht unterstellen, aber könnte ja wirklich sein. Aber da hätte sie wahrscheinlich nicht. Gina White und nicht Michaela Schaffrath genannt.
Und eindeutig will sie weg davon und das ist auch okay und soll sie auch machen. Und das scheint aber einfach ein bisschen hochpreisig zu sein, das Zeug. Und ich habe auch den Eindruck, das steht da sehr lange, ungewöhnlich lange.
Vielleicht kaufe ich da mal eine Flasche. Das tut mir leid, dass sie da irgendwie nicht so einen Erfolg
zu haben scheint. Ja, ein bisschen tut mir das leid. Was ich ja richtig schlimm finde, ist diese, ich vermute, das ist irgendeine Influenz-Scheiße oder sonst was, diese ganzen neuen billigen Drinks aus Dosen und so. Es gibt was, das heißt Dirty?
Ja, von, wie heißt sie? Die Rapperin.
Ach, von der Rapperin ist das.
Oh, fuck. Wie heißt, also es gibt den Brati von Capital
Bra. Ja, der ist ganz geil.
Habe ich noch nie getrunken.
Hab den getrunken, Leute. Ich hatte richtig
Durst. Von Shirin David ist der.
Ja.
Und damit macht sie ungefähr das 24-fache an Geld von dem, was sie sonst als
Rapperin und Musikerin. Ja, ist ja so erfolgreich,
der Dirty. Super erfolgreich, ja.
Ist der lecker? Hast du mal getrunken?
Ich trinke gar keinen Eistee. Niemals.
Also der Bra-Tee von Capital Bra, zumindest der Zitronen-Bra-Tee, ist ganz schön geil. Ich habe neulich so einen riesen Durst gehabt. Ich weiß nicht, wo der herkam. Unfassbaren Durst beim Einkaufen. Und dann bin ich in dem Edeka nach hinten durchgegangen, wo die gekühlten Getränke sind, und habe mich umgeguckt und dann hat der mich angelacht. Und dann habe ich das mit Regal genommen, aufgemacht, fast auf Ex ausgetrunken.
Im Laden?
Ja. Oder häufig.
So ein Mensch bist du?
Ja.
Oh nein, wir müssen diesen Podcast an dieser Stelle für immer beenden. Und dann legst du das leere Ding aufs Band. Das kann doch nicht dein Ernst sein.
Na klar, warum denn nicht?
Morgen reiten die Katzen auf Kanickeln durch die Straßen und schießen mit Maschinengewehren in die Häuserfassaden. Das ist doch nicht, das kannst
du. Wen stört denn das? Ich zahl's doch.
Ja, aber erst hinterher, es gehört dir noch nicht zu dem Zeitpunkt. Es gehört dir, und dann.
Ich habe vor, es zu bezahlen. Ich werde es bezahlen.
Und vorher tust du es wahrscheinlich noch in den Leergutautomaten und holst dir noch 25 Cent zurück, oder was?
Nein, das ist ein Tetrapack.
Oh, ich fasse es nicht.
Warum soll ich das tun?
Als würdest du mir jetzt erzählen, dass du am Wochenende Ausländer auf der Straße auflaust und sie mit Baseballschläger verprügelst. Das ist genauso scheiße.
Genauso schlimm.
Ähnlich.
Pass bloß auf, dass du das nicht mit dem Holocaust vergleichst.
Oh, das ist schon anders angefangen.
Hey, das ist doch super.
Isst du auch einen Snickers?
Ich genieße das.
Twix.
Wenn ich Bock drauf hätte, würde ich das auch machen.
Warum denn? Du musst dich doch an Regeln halten. Es gehört dir doch nicht.
Es sind doch keine Regeln.
Doch.
Nein, es gehört mir de facto.
Nix de facto.
Na klar, wenn ich jetzt jemand fragen würde und sagen würde, haben Sie ein Problem damit, wenn ich das schon trinke? Vor allem die Leute, die da kassieren, das ist denen doch egal. Denen wäre das sogar egal, wenn ich das klauen würde. Das ist denen doch egal, ob das halb ausgetrunken ist oder nicht.
Aber das geht doch um gesellschaftliche Konventionen.
Aber die kannst du doch brechen.
Du kannst hier doch nicht alles im Chaos versinken lassen,
Mann. Ist kein Chaos.
Das ist kurz vor Last of Us.
Wer ist geschädigt?
Ich, wenn ich das sehe und jetzt weiß.
Wodurch bist du geschädigt?
Durch diese Regelverletzung.
Was ist das Problem, eine Regel zu verletzen?
Du hast zu warten, bis du es bezahlt hast.
Ich habe Durst.
Dann
ist doch viel größerer Schaden, dass ich Durst habe.
Geh zur Kasse, bezahl das, trink das und du kauf den Rest.
Was ist denn Bullshit?
Das kann ich dann ernst
sein.
Im Laden Sachen trinken, die du noch nicht bezahlt hast.
Ich fühle mich sogar richtig, das entspannt mich total. Das ist ein gutes Gefühl. Total. Weißt du, was ein gutes Gefühl ist, wenn du zur Kühlung gehst, das machst und das aufmachst? Gerade weil es ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich würde das ja nicht machen, wenn ich nicht Durst hätte. Aber weil es so ungewöhnlich ist, finde ich das richtig cool, wenn ich einfach ganz entspannt das aufmache, trinke, dann tue ich es in meinen Einkaufswagen, dann gehe ich 20 Meter weiter, kaufe ein paar Sachen, dann habe ich wieder Bock, dann hole ich es wieder raus, trinke ich noch mehr.
Und dann merkst du nach der Hälfte, ist doch nicht so geil, stellst du es wieder zurück.
Ich habe das auch früher manchmal, nein,
Das natürlich ist, nicht, das ist aber nur Moment, noch Millimeter entfernt davon.
Nein, das ist ein gigantischer, klaffender Abgrund dazwischen. Nee. Wenn ich es zurückstellen würde, wäre es Diebstahl. Aber das ist ja kein Diebstahl. Ich habe auch früher Trauben abgewogen, Etikett irgendwie genommen und dann haben meine Kinder einfach die Trauben gegessen, während ich mit denen einkaufen war. Und dann hatte ich hinterher noch das Etikett.
Das ist was anderes. Da hast du ja schon quasi, dann bezahlst du ja das auf jeden Fall, was weg ist.
Ich bezahle auch, ob ich nun das Capital Bra den Barcode
habe. Das sind Kinder. Du bist ein erwachsener Mann, halt dich doch mal ein bisschen zurück.
Warum?
Weil sich das nicht gehört.
Ich finde, man kann Regeln brechen, wenn niemand geschädigt wird. Ich gehe auch über Rot, wenn kein Auto kommt.
Also kann ich auch beim Mediamarkt klauen?
Nein.
Ist auch keiner geschädigt.
Da ist ja ein Geschädigter.
Wer ist geschädigt? Der Multimillionen-Dollar-Konzern.
Ja, scheißegal, wie viel Geld die haben,
ist geschädigt. Ach, da geht es jetzt plötzlich ums Prinzip.
Das ist kein Prinzip.
Klar.
Nein, es ist einfach Diebstahl. Du nimmst was dir nicht
niemand,
gehört.
Niemand ist einzeln geschädigt.
Doch.
Keine einzelne Person. Nein, welche einzelne Person? Weil jetzt jemand...
Jede einzelne Person.
105, jede einzelne Person ist geschädigt. Bullshit.
Jeder, warum die beim Mediamarkt einkauft.
Nein, warum denn?
Alle die Leute, die was bezahlen...
Sind geschädigt, weil ich was nicht bezahle.
Du was nicht
so ein Quatsch, warum denn?
Das ist
denn?
Ja unfair.
Ist auch unfair, dass du deinen Durst im Edeka stillst und ich nicht.
Ja, aber das ist ja dein Problem, weil du das nicht machst.
Ist auch dein Problem, weil du nichts klaust.
Also ich genieße das, ich finde das toll, das ist ein gutes Lebensgefühl. Das gibt mir ein gutes Gefühl.
Ich finde, das ist Sodom und Gomorra. Aber
das ist dein
Anarchie.
Problem.
Das ist reine Anarchie.
Das ist dein Problem.
Reine Anarchie.
Nicht meins.
Ich tue.
Du bist Gefangener.
I do what I please.
Gefangener deiner selbst. Ja, das ist doch gut, I do what I please.
Auf
letzte Woche hast du mich gelobt dafür,
auf dass Kosten ich so anderen.
Das ist nicht auf Kosten
Wenn ich
anderen.
Das sehe, dann wird mir übel. Ich kann damit nicht umgehen. Da muss du auch mal verstehen.
Ja, aber da musst du an dir arbeiten.
Ja,
I love it. Capital Bra, ich habe ihn im Supermarkt getrunken. Kaum. Ich habe auch schon leere Flaschen einfach da abgegeben. Und das hat mich die Verkäuferin gefragt, müssen Sie die zum Leergutautomaten geben? Da habe ich gesagt, nee, ich habe die gekauft und schon ausgetrunken, weil ich so einen Durst hatte. Dann fand die das total cool und sympathisch und hat gelacht. So komme ich mit Leuten ins Gespräch. So erschließe ich mir die Welt. Die Leute finden das gut. Die Leute sagen, ich bin beide Leute. Ich bin Jenny from the Block.
Benny from the Block.
Ich bin Benny from the Block. Ich bin Punk.
Vielleicht ist das die letzte Folge.
Früher fandst du Punks
dieses
gut.
Dieses Podcast.
Du bist nicht mehr.
Ich bin Spießer geworden. Das ist ja nun auch keine Neuigkeit mehr. Oder was? Und am Ende ist es nur wieder der Neid. Ich habe noch eine letzte Frage. Ich kann nicht mehr.
Regenjacken haben wir überall, ist meine Handynotiz gewesen. Ich habe keine alte Handynotiz abgearbeitet.
Macht doch nichts. Ich habe noch eine naturwissenschaftliche Frage.
Ja.
Eine physikalische Frage vielleicht.
Ach,
Schnodder.
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 Ja.
Wenn man Schnodder hat.
Ja.
Und das ausschnaubt in ein Taschentuch.
Ja.
Das kommt ja aus dem Kopf.
Ja.
Ja. Da ist es warm drin.
Ja.
Innerhalb von Millisekunden ist die Schnodder im Taschentuch super kalt.
Kalt?
Kalt.
Kälter als der Rest?
Kälter als dein Gesicht, als deine Nase zum Beispiel. Und in deinem Kopf ist es ja eigentlich wärmer als außen an deiner Nase. Das heißt, du schnäubst da rein und dann sucht man sich ja einen anderen Ort, wenn man noch mehr schnauben muss. Und dann macht man und dann hat man vielleicht immer noch was, sucht sich einen anderen Ort und kommt ein bisschen in Kontakt mit dem, was man zuerst rausgeschnoddert hat. Und dann ist es total kalt. Warum? Kalt und nass. Also nass ist klar, aber es ist nicht warm nass, es ist kalt nass.
Achso, es geht jetzt sozusagen um eher flüssige Teile.
Ja,
ich habe jetzt gedacht, daran, wenn du so, manchmal schnaubst du ja, dann hast du so wirklich schon harte, wenn du morgens aufwachst aus der Nacht und dann hast du so harte Stücke vorne drin und dann schnaubst und dann hast du so
Meinst
harte
du
Popel. Popel im Grunde.
Ja, ich rede von Schnupfen und Feuchtigkeit.
Und hier Fäulnis.
Schnupfen und Fäulnis in den Neben.
Das muss damit zu tun haben, dass es eine Flüssigkeit ist und dass die Flüssigkeit aus irgendeinem Grund die Wärme aus deiner Nasenspitze zieht.
Aber das geht doch nur dann, wenn die Flüssigkeit selber kälter ist als meine Nase.
Nee, das muss so ein Effekt sein wie mit den kalten Fliesen und dem warmen Teppich.
Nee.
Irgendwie sowas muss, das muss mit dem Material zusammenhängen. Und wahrscheinlich ist der, das ist ja nicht in deinem Kopf bei ganz, es ist ja vorne in der Nase.
Oh. Es ist in den Nasennebenhöhlen.
Ja.
Und es wird kalt innerhalb von Sekunden. Und das würde Wasser.
Das kann ja nicht kalt.
Wenn du Wasser, meine These, wenn du Wasser in der Temperatur, die in deinen Nasennebenhöhlen herrscht, irgendwo hinstellen würdest,
ja,
würde das ungefähr 50 Mal so lange dauern, bis es diese Temperatur erreicht wie Schnodder innerhalb von 5 Sekunden.
Also mir ist noch nie aufgefallen, dass Schnodder kalt ist. Ich habe auch noch nie mit Schnodder meine Nase benetzt.
Dann bist du ein sehr geschickter Taschentuch.
Nein, ich schnaube rein und wenn ich nochmal schnauben muss, nehme ich ein neues. Ich schnaube nicht zweimal dasselbe Tuch.
Oh, du bist ein Verschwenderbus.
Ja. Ich schnaube nicht zweimal dasselbe Tuch. Das wäre so ähnlich, als wenn ich mich zweimal mit demselben Klopapierstreifen abwischen würde.
Kein guter Vergleich.
Ich fand nichts ekliger, als wenn mein Opa sein Taschentuch, sein benutztes Stofftaschentuch aus der Westen- oder Jackentasche geholt hat und da reingestopft hat, es dann mit seinen zittrigen Händen zurückgetan hat und 5 Minuten später wieder rausgeholt und wieder reingeschnupft hat.
Aber Stofftaschentücher sind vom Grundkonzept her halt schon ekelhaft.
Ekelhaft.
Widerlich.
Widerlich. Aber das war halt eine Generation, die nicht so viel Verschwenderbus-mäßig unterwegs war.
Ja, richtig.
Wie ich.
Wie du. Okay, dann kennst du das Phänomen aber nicht. Aber lass dir gesagt sein, wenn du, also mindestens 2 Schnäuzer pro Tuch muss schon drin sein. Du musst ja nicht, also du kannst es ja auch strategisch planen. Also wenn du da dieses große Rechteck hast, dann gehst du erst ganz oben zum Beispiel und dann gehst du beim nächsten Schnäuzer ein bisschen weiter nach unten. Und dann kann es aber ja schon trotzdem sein, dass du durch ungeschicktes Verhalten schon...
Vielleicht bin ich auch einfach sehr geschickt. Ich will nicht ausschließen, dass ich manchmal, je nachdem wie man schnäuzt, also wenn da so richtig das voll ist, man guckt ja auch tatsächlich immer rein, ne?
Na klar, man will ja wissen, was man geschaffen
genau.
hat.
Genau, man guckt immer rein.
Das ist wie,
und je nachdem,
du guckst ja auch nach der Geburt dein Kind ins Gesicht.
Eben. Und je nachdem, was da drin ist, macht man vielleicht doch nochmal, gerade wenn es beim ersten Mal noch ein bisschen verstopft war und noch nicht so viel rausgekommen ist, man das Gefühl hat, dann muss man was. Aber eigentlich in der Regel reicht mir auch ein Schnäuzer. Ich balle einmal frei, jedes Nasen noch einmal, das langt. Dann wisch, wisch, ab ins Klo damit.
Popel schnäuzt du raus?
Gern, das macht Spaß. Morgen, es gibt so Nächte, wenn man aufwacht, vielleicht mit Heizungsluft oder so.
Du schläfst mit Heizungsluft? Ist das schon mal passiert?
Boah, weiß ich auch nicht. Also, keine Ahnung. Vielleicht ist es noch warm von der Heizungsluft und dann macht man nachts die Heizung aus. Und
aber dann macht man ja Fenster.
Es gibt Situationen, in denen, aber ja nicht im Winter unbedingt.
Doch, also mit Heizungsluft, nee, aber, oh, na, das ist ein anderes Thema. Aber Heizungsluft ist das Allerschlimmste auf der Welt.
Ja, ich bin da auch ganz empfindlich.
Schlimmer als Genozid. Am schlimmsten ist Genozid durch Heizungsluft.
Könnte das auch noch bei unserem Panda-Film eine Rolle spielen. Dass die Pandas mit reiner Gewalt nicht vorankommen und dann müssen sie Heizungsluft benutzen.
Das habe ich schon wieder vergessen. Das ist eine komische Folge. Ganz komisch.
Eine Handy-Notizen-Folge.
Ja, gut so, gut so. Dann werden die Stimmen vielleicht mal verstummen, die sich wünschen, dass wir wöchentlich veröffentlichen.
Ich finde, das war die beste Folge, die wir je gemacht haben.
Auf jeden Fall haben wir einen handfesten Streit am Ende. Ich sehe dich jetzt in einem ganz anderen Licht. Man sieht hier,
ich dich auch übrigens.
Auf der Aufnahme. Das ist doch total passend
zu meinem Charakter. Ja, das ist doch auch total passend zu meinem Charakter, entschuldige mal.
Du hast recht. Aber ich dachte, du hast auch noch diesen Anstand und Grenzen.
Nee.
Man sieht auf der Tonspur sehr genau, wo wir so aufgeregt gesprochen haben, zwischen einer Stunde 7 und einer Stunde 10 etwa oder 11.
Ja.
Und kurz nach bei einer Stunde 4 oder was? Nee, unter einer Stunde 1, da war auch was los.
Haben wir vielleicht gelacht.
Ja, länger.
Wir hatten heute keine Pause.
Nee. Viel zu wenig Feedback für unsere neuen Jingles.
Es gab ein Feedback, das war so, ich muss mich noch dran gewöhnen.
Ja. Das ist nicht das, was ich erwartet habe und gehofft habe.
Wir haben so viele Takes gemacht, wir haben uns so viel komponiert und überlegt. Und dann nichts.
Da steckt wochenlange Leidenschaft
hier, ne? Also habe ich bei manchen Hosen an dieser Stelle
Ja.
Dass es sich so wellt.
Du zeigst
am Oberschenkel. Gerade
auf deinen mittleren Oberschenkel.
Mitte, etwas näher am Knie vielleicht.
Ja.
Und da wellt es sich so und irgendwann geht es dann auf.
Mhm.
Wo kommt das her? Keine Auch Ahnung. Immer nur am linken Bein.
Habe ich nicht. Aber ich vermute, könntest damit, also überschlägst du an der Stelle die Beine so.
Ja.
Und überschlägst du mehr rechts oder links als
links oder rechts? Ja. Links auf niemand überschlägt links auf rechts. Ich
überschlag einfach wechselnd.
Nee, das ist
50-50 mache ich. Dann wird es damit zu tun haben, schätze ich. Ich habe keine andere Idee. Das ist
eine gute Erklärung, ja.
Keine andere Belastungs... also nichts, was regelmäßig
das sonst komisch, belastet. Diese Hubbel da, ne?
Vielleicht bist du auch ekelhaft verformt an der Stelle, unter der Hose.
Ich hatte so heftige
Stacheln, kleine Tentakeln, Abszesse.
Die kommen nachts raus.
Ja, könnte sein.
Ja. Heizungsluft induziert. Weil ich auch im Sommer jede Nacht durchballer.
Es war nicht unsere beste Folge, ich bin mir ziemlich sicher.
Ich bin mir nicht so sicher.
Ich bin mir ziemlich sicher. trotzdem vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Mama, empfiehl uns deinen beiden Freundinnen.
Ja.
Liebe Grüße
Susi an Papa. Und Katrin.
Nee, Gesa und...
Gesa ist ein ungewöhnlicher Name.
Ich weiß gar nicht. Achso, Marlies hat sie noch genannt.
Die Marlies ist...
Die sie ungefähr alle 2 oder 3 Jahre mal sieht, weil die auf Usedom wohnen.
Aber vielleicht telefonieren die hin und wieder.
Ah, die telefonieren hin
und wieder. Siehst du?
Ja. Ja, ja.
Schöne Grüße Marlies, schöne Grüße Gesa.
Ist das ein ungewöhnlicher Name?
Ich kenne eine Gesa.
Ist natürlich für mich gar nicht ungewöhnlich, weil war halt immer eine gute Freundin von meiner Mutter. Die hat auch 2 Söhne, mit denen waren wir auch früher in Urlaub.
Die können auch unseren Podcast hören.
Markus und Christian Hansen.
Markus und Christian, schöne Grüße.
Christian Hansen war ein richtig ekelhaftes Scheißkind. früher. Der war, ich weiß gar nicht, 1-2 Jahre jünger als ich. Also ich will jetzt keine Vorurteile bestätigen, ne? Aber das, wenn man so jetzt so ein typisches, nerviges, rothaariges Kind sich vorstellt, dann hat man Christian Hansen ganz gut vor Augen. Und der hat immer viel gejammert und geweint. Und was mich als Kind schon wahnsinnig gemacht hat, dass der immer gesagt hat, wenn er Durst hatte, ich krieg Durst. Und ich fand das so, das hat mich so getriggert, dass ich dann irgendwann wirklich wütend war. Und da war ich selber erst 7 oder so und habe gesagt, dann warte, bis du welchen hast und sag nochmal Bescheid. Das weiß ich noch. Da war ich richtig und ich habe das vorher schon gedacht und mich zurückgehalten.
Aber ich krieg Durst.
Und, ja, dann warte, bis du welchen hast und dann geht's los.
Aber ist eigentlich, finde ich ganz hübsch, dass man so merkt, es steigt langsam in mir auf.
Aber immer in so einem... Mami, ich krieg Durst. Oh, Alter, halt die Fresse. Lass mich in Ruhe.
Hol mir was zu trinken. Weißt du, was das Problem ist? Dass er nicht im Supermarkt schon getrunken hat. Dann hätte er
Das Problem ist, dass meine Mutter leider nicht so viel Auswahl hier im Freundeskreis hatte und ich mich dann immer mit den Scheißkindern abgeben musste. Weil die waren natürlich mit dabei.
Vielleicht solltest du Marlies das doch oder Gesa das doch nicht empfehlen. Oder
Gesa hat ja Töchter.
Wer war
das,
denn?
Das war ja noch eine andere. Aber da gibt's
keine. Guck mal, schon eine dritte Freundin.
Ja, die gibt's nicht mehr. Also, die lebt, glaube ich, noch, aber die Freundschaft ist vorbei.
Okay, also, Gesa und Marlies dürfen hören, aber die Freundschaft vorbei nicht mehr. Denn sonst gibt's hier noch Beef mit den Hansen Brothers.
Und der Ältere war delinquent, schon als Jugendlicher.
Guck mal, ich hatte jetzt gerade gehofft, dass man wenigstens
einen. Der hatte immer Wodka im Rucksack als 15-Jähriger, aus irgendwelchen Gründen. Komische Familie. Das war, Familie Hansen, der Vater war irgendwie früh weg, der hatte keinen Bock mehr auf die Kinder, glaube ich. Und dann hatte die einen neuen Partner, Eddie. Eddie war Polizist und Eddie hatte so einen Bauchnabel, der nach außen geht.
Ja.
Und deswegen hat mein Vater ihn heimlich immer Heiermann Eddie genannt, weil er immer gesagt hat, er hat einen Bauchnabel wie ein 5-Mark-Stück.
Das ist aber lustig.
Ein Heiermann ist ein 5-Mark-Stück. Ja, ich weiß. Ne?
Heiermann Eddie.
Ja, das war ganz gut. Also ich glaube, einen Teil meines Humors habe ich von meinem Vater bekommen. Ja. Danke dafür. Entschuldigt die, wie sagt man? Wie sagt man denn?
Ich weiß nicht, was du meinst.
So, wenn man so Sachen ausspricht, offen, die nicht
interne... Indiskretion.
Indiskretion, perfekt. Genau danach habe ich gesucht. Die Knallsoße ist im Kopf. Ich habe gleich Geburtstag. Wir hören jetzt auf, diese Folge weiter aufzunehmen, oder?
Ja.
Gut. Danke für alles.
Bitte.
Was du je für mich getan hast. Uiuiuiui. Ein kleiner Teil von mir denkt sich, jetzt sollten wir noch eine Stunde weitermachen.
Wir können ja noch was anderes machen, was dem entspricht.
Ja, vielleicht auch nicht. Mal gucken, mal schauen. Bis dann, bis zum nächsten Mal. In einer Woche hören wir uns schon wieder. Zu Folge 126 wird es dann sein. Das war Folge 125. Letzte Folge
war vor 100. der
24.
Achso, letzte Folge vor der Grenze.
Vor welcher Grenze?
Das ist immer so letzte Tankstelle vor der Grenze oder so.
Ach so. Ja, genau. Das ist die letzte vor der Grenze.
Bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge heißt bitte einfach nur die Grenze. Okay, kannst du dir das merken?
Nein.
Folge 125, die Grenze.
Die Grenze. Ja, wir versuchen uns beide daran zu erinnern.
Okay. Gute Nacht.
Gute Nacht, gehabt euch wohl.